Nerds gegen Stefan.de, der Podcast. Rollenspiel, Fantastik, Nerdkultur, Eskapismus und mehr.
Und mit dieser futuristischen Intro-Musik starten wir in die zweite Staffel des nerdigen Trash-Talks mit Elea und Philipp.
Hallo!
Hallo Elea, du bist ja jetzt quasi mein neuer Co-Host.
Ja, ich freue mich riesig.
Und stell dich doch ganz kurz nochmal vor, für die nicht damals die niveauvolle Folge mit dir gehört haben.
Die sehr gut war, also ich würde mir die auf jeden Fall nochmal anhören. Also ich bin die Elea Brandt, ich bin Fantasy-Autorin, Psychologin, Nerd, Rollenspielerin und darf ab heute die große Ehre haben, hier als Co-Host mit dabei zu sein. Und ich kann Niveau und ich kann Trash, glaube ich.
Sehr, sehr, sehr schön. Aber du musst auch nerdig sein.
Jawohl, das kann ich auch.
Das sind jetzt die nerdigen Folgen.
Das kann ich auch.
Und damit die Hörerinnen und Hörer uns noch ein bisschen besser kennenlernen, hatten wir sie ja aufgerufen, nachdem ich dich angekündigt hatte, zu einem Ask Me Anything. Also es konnten Fragen gestellt werden und sind auch nur ein gutes Dutzend eingegangen. Wir werden das wahrscheinlich mal fortführen in den weiteren Folgen und deswegen jetzt nur mal so die wichtigsten Fragen. Und die häufigste Frage war natürlich, was ist mit Herbert? Herbert gibt's noch. Der hat zum Beispiel auch die Intro-Musik jetzt wieder komponiert für uns. Ich will mal ein bisschen metaphorisch reden. Nachdem der Podcast so ungefähr ab der 5., 6. Folge mit ihm damals richtig durchgestartet ist, kann man halt dieses Influencer-Leben auf ihn zu, was du jetzt auch bald haben wirst. Ja. Also um metaphorisch zu bleiben, die Koks, die Nutten, die falschen Freunde, die irgendwas von einem wollen. Und er wollte sich ein bisschen davon erholen und ist deswegen nach Tibet gegangen, um sein inneres Ich zu finden. Ja, und ich mochte aber dieses Leben, deswegen habe ich erst die niveauvollen Folgen als Spin-off dazugeführt und jetzt haben wir wieder die zweite Staffel mit nerdigen Folgen.
Jo, ich freue mich auf Koks und Nutten.
Sehr schön.
Wann kommen die? So ab der 5. Folge, hast du gesagt.
Ja, es hat so, die 5., 6. Folge war so richtig Durchstartfolge, wo du gesehen hast, plötzlich gingen die Klicks nach oben, es wurde relevant, die Leute fingen an zu wissen, ah, warte, Trash Talk, ist doch dieser Podcast mit diesen lustigen zwei Typen. Und ja, jetzt ist halt der Trash Talk, der Podcast mit der Frau und dem Mann, die beide hoffentlich auch lustig sind.
Hoffentlich.
Okay, die zweite Frage, die sehr häufig kam, die sich an beide richtet. Wie kamen wir zum Podcasten? Bei dir ist es wahrscheinlich kurz, aber du darfst trotzdem mal erzählen.
Das war ziemlich einfach. Irgendwann schrieb mir Philipp mal, hey Elea, willst du nicht mein Co-Host sein? Und ich sagte, ja Philipp, das will ich. Und das ist meine Vorgeschichte.
Das ist eine sehr kurze Vorgeschichte. Meine ist ein bisschen länger. Ich meine, wer meinen Blog vorher schon gelesen hat, der weiß, dass es immer so, dass ich früher sehr viel high performed habe, teilweise 20, 25 Artikel im Monat geschrieben habe. Und ich hatte damals so kurz bevor das mit diesem Trash-Talk anfing, eine unschöne Trennung hinter mir und meine Motivation ist voll in den Keller gegangen. Ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, noch 5 Artikel im Monat geschrieben und eigentlich überhaupt keinen Bock mehr auf Hobby gehabt. Und dann kam halt Herbert zu mir und gesagt, Philipp, wir müssen irgendwas machen, was dir Spaß macht. Komm, wir machen einen Podcast zusammen. Und ja, so ging es bei mir los. Und es hat sich dann ein bisschen gedauert, bis man sich einspielt und bis man sich dran gewöhnt, die eigene Stimme zu hören, weil das ist ja doch immer ein sehr, sehr seltsames Gefühl.
Oh ja, ich mag meine Stimme auch gar nicht. Ich werde mir die Folgen einfach nie anhören.
Ich schneide das alles so zusammen, dass du...
Man muss sich aber echt dran gewöhnen. Ich meine, auf Lesungen oder so, die werden ja auch manchmal mitgeschnitten. Von daher ist es vielleicht auch für mich gar nicht so schlecht, das mal ein bisschen zu üben.
Dann kamen noch so ein paar hobbyrelevante Fragen. Beispielsweise Spielleiterschirm, ja oder nein?
Oh ja, ich bin ein großer Spielleiterschirm-Fan. Ich probiere ja auch gerne mal neue Systeme aus und ich finde das super hilfreich, wenn man einfach nicht immer 100 Seiten durchblättern muss, sondern wirklich alles schön auf einen Blick hat, das ist das eine. Wenn es darum geht, dass die Würfel irgendwo versteckt bleiben, bin ich ambivalent, weil ich eigentlich schon gerne mit offenen Karten spiele, auch als Spielleiterin. Ich habe aber auch schon Situationen erlebt, in denen das vielleicht ganz gut war, dass Spielleiter oder Spielleiterin nicht so offen gewürfelt hat. Also es kommt immer ein bisschen drauf an.
Und da kommt die Folgefrage, egal ob du offen würfelst oder verdeckt würfelst, drehst du die Würfel mal, gerade wenn du Spielleiterin bist, der Dramatik wegen?
Ich glaube, ich habe es schon gemacht, ja. Ich weiß, es ist ein bisschen No-Go und ich finde, es kommt auch stark aufs System an. Beim Schwarzen Auge zum Beispiel ist es ein sehr, sehr würfellastiges Spiel und das baut auch sehr oft darauf auf, dass Würfelwürfe entscheidend sind, wie die Handlung weiter verläuft. Das ist nicht immer ideal, finde ich, aber es hat sich halt so ein bisschen eingebürgert und da finde ich es halt dann schade, wenn man schöne Szenen einfach verbaut, dadurch, dass irgendwie Würfelpech eingetreten ist. Bei anderen Systemen, finde ich, kann man das besser abbuffern, weil da ein fehlgeschlagener Wurf nicht automatisch heißt, dass man fehlschlagen muss, sondern man kann auch sagen, ja, du hast das geschafft, aber es passiert irgendwas Blödes dabei. Das mag ich viel lieber eigentlich und da muss man dann auch keine Würfel drehen.
Ich bin da auch relativ nah bei dir. Ich benutze auch sehr gerne Spielleiterschirme, wenn ich ein Spielleiter bin. Allerdings jetzt nicht wegen den Regeln unbedingt. Denn ich habe festgestellt, die wirklich wichtigen Grundregeln stehen ja meistens nicht hinten drauf. Da stehen so Sachen drauf wie, keine Ahnung, Schaden bei Fallhöhe aus 5 Metern oder so. Aber es steht halt nicht drauf, irgendwie eine Probe wird gewürfelt, 2 Würfel plus X. Hm. Aber ich nehme die sehr gerne als Sichtschutz, weil ich leite ja sehr viel aus vorgefertigten Abenteuern. Und gerade im Spielleiterbereich sind ja auch dann so Karten schon da, so Battlemaps mit den Hinweisen, wo was ist.
Manchmal, wenn ich dich kurz unterbrechen darf, gibt es auch ganz blöd, dass selbst das Cover von einem Abenteuer oder von einem Szenario schon spoilert, was drin passiert. Finde ich total albern, warum man das macht, aber es hilft daneben.
Genau, und da wir meistens an sehr kleinen Küchentischen spielen oder so, da ist es schon schön, wenn man es verdecken kann, dass die anderen noch nicht sehen, was so auf sie zukommt. Und was das Würfeln angeht, normalerweise drehe ich die Würfel nicht. Allerdings, wenn wir mal eine Kampagne spielen, dann möchte ich nicht unbedingt, dass die gleich in der ersten Mission sterben, wenn sie mal halt total selber dumm gewürfelt haben und ich würfel, weiß ich nicht, 3 kritische Erfolge am Stück. Es muss nicht sein. Alle sollen Spaß haben und ich habe halt auch Spaß, wenn die Spieler jetzt nicht nach einer Stunde frustriert nach Hause gehen, weil alle tot sind.
Ja, das sehe ich auch so. Und ich finde, es gibt auch wirklich Spielleiterschirme, die auch toll aussehen und die einfach auch ein bisschen Atmosphäre schaffen. Also wir haben zum Beispiel den von Cthulhu, wo noch so ein cooles Szenariobild hinten drauf ist. Das sieht auch toll aus, das macht was her, finde ich.
Dann die letzte Frage, die war an mich gerichtet. Und tatsächlich, als ich damals gesagt habe, stellt uns Fragen, was die allererste Frage. Ich glaube, ich habe den Tweet abgeschickt damals und bei Facebook gepostet. Und ich glaube, 5 Sekunden später kam bereits diese Frage, nämlich... Gab es oder gibt es das Podcast-Groupie wirklich, auf das wir schon ein paar Mal angespielt haben in den älteren Folgen? Ja, es gab es wirklich und ich würde gerne noch mehr dazu erzählen, aber der Gentleman genießt und schweigt.
Ich war's nicht.
Dann kommen wir noch schnell zu den Themen vor dem Thema, bevor wir richtig einsteigen. Und zwar habe ich da 2 Rückbezüge zu den vorherigen Folgen. In der letzten Episode habe ich ja Königsfeuer rezensiert. Den Roman, der so ein bisschen an Game of Thrones erinnert, von Jörg Benner. Und zwar gibt es den nun auch als Taschenbuch. Oh, im Machhandel Verlag für 12,90 Euro. Soll Ende des Monats rauskommen. Du hast das Buch ja auch gelesen. Ich habe als Probeleserin sogar.
Mhm, genau, ich durfte es vorab lesen.
Ich war ja schwerst begeistert. Wie war es bei dir?
Ich fand es auch richtig gut. Also ich finde, das hatte ich dir ja auch schon erzählt, ich finde, Jörg kann ganz tolle Plots konstruieren, hat dann super Auge dafür, für Dynamik, für Höhepunkte und für so spannende Entwicklungen. Das ist ganz großartig, da kann auch ich immer noch sehr viel von ihm lernen. Unsere Geister scheiden sich immer so ein bisschen bei den Charakteren, stelle ich fest. Ich bin ja so eine ganz charakterzentrierte Schreiberin und Leserin auch letzten Endes. Und ich brauche immer wahnsinnig viel Charakter-Input. Ich will immer wahnsinnig viel über die Charaktere wissen und ich erforsche die gerne. Und das ist jetzt aber nicht so Jörgs Ding. Und das fehlte mir dann noch so ein bisschen, so dieses Sahnehäubchen. Wobei ich finde, dass es tatsächlich in Königsfeuer noch sehr gut gelöst war. Also ich finde, da hat er sich auch schon ein gutes Stück gesteigert im Vergleich zu früher. Aber es fehlt mir halt immer noch so dieses Tüpfelchen auf dem I. Aber das ist halt so eine Geschmacksfrage.
Lieber Jörg, sieh das als Motivation für den nächsten Roman.
Ja, Jörg und ich haben schon gesagt, wir müssten uns da echt enger absprechen, weil die Sachen, die er gut kann, kann ich nicht. Und die Sachen, die mir bei ihm noch fehlen, das würde ganz gut funktionieren.
Wobei, er wird ja auch immer besser. Also wenn man die Rezension liest, die ich im Blog geschrieben habe, mit jedem Büchlein, was ich rezensiert habe, wurde die Wertung immer ein bisschen höher. Mhm. Dann noch zum Zweiten, vor einem Jahr, als wir die damalige Folge zur Comic-Con gemacht haben, also Herbert und ich, das war damals diese Durchbruchfolge, wo die Klicks plötzlich hochgingen zu Detektivrollenspielen, da hatten wir ja schon mal einen Kickstarter besprochen, und zwar zum Sci-Fi-Kartenspiel Albedo. Und heute, wo wir aufnehmen, wird ab übermorgen, also ab Montag, die 2. Erweiterung gekickstartet mit dem Namen Yggdrasil, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, hat eine neue Fraktion mit 109 Karten. Und als neuen Spielmechanismus Geheimkarten, die man in jeder Runde als schlechtester Spieler bekommt. Da stehen dann so Aufträge drauf, die man absolvieren muss. Und wenn man es schafft, bekommt man extra Punkte. Die Erweiterung kostet 17 Euro. Das Komplettpaket mit 2 Grundspielen, der ersten Erweiterung Space Pirates und der 2. Erweiterung Yggdrasil, gibt es für fast schon lächerlich günstige 49 Euro. Der Kickstarter geht 3 Wochen. Das Ziel sind 2500 Euro. Es sollte also auch gut zu machen sein. Meine Empfehlung.
Cool, klingt super.
Dann kommen wir zum ersten großen Thema. Es ist auch wieder ein Thema vor dem Thema. Und zwar der Comic-Con in Stuttgart.
Ja, ich musste leider Comic-Con passen dieses Jahr. Es war sehr schade, weil ich war letztes Jahr, ich fand die sehr schön. Und dann fielen tatsächlich 3 coole, nerdige Ereignisse auf dieses eine Wochenende. Ja, das war die Comic-Con in Stuttgart. Das war ja auch die Comic-Con Experience in Köln. Und es wäre noch das Litcamp in Heidelberg gewesen. Und ich war auf einer Hochzeit.
Oh, ich gebe zu, ich hatte ja schwer zu kämpfen, ob ich zum Litcamp das erste Mal gehe oder zur Comic-Con nach Stuttgart. Ich bin ja nach Stuttgart gegangen, es war auch eine richtige Entscheidung. Aber bevor ich darauf komme, es war ja halt auch gleichzeitig die TCXP und in unserer beider Twitter-Bubble und auch Rollenspiel-Foren-Bubble und so gab es da ja sehr viele Artikel zu. Wie hast du das wahrgenommen?
Also ich fand das Feedback ganz interessant, weil sich es etwa mit dem gedeckt hat, was ich selber auch jetzt so aus der Distanz empfunden habe. Die Idee, da irgendwie eine große Con draus zu machen, ist, finde ich, grundsätzlich nicht ganz verkehrt. Die muss auch wirklich ganz toll professionell aufgezogen gewesen sein, super Planung, alles wunderbar. Die Leute fehlten halt und ich kann es nachvollziehen, weil die Tickets waren wirklich richtig teuer. Gerade wenn du mit Familie und großer Gruppe da irgendwie hingehen wolltest. Die Aussteller haben auch wirklich ganz gut bezahlen müssen für ihre Ausstellerplätze. Und ich glaube, dass diese Con sich irgendwie entscheiden muss, wo sie hin will. Also will sie eine Comic-Con sein, ja, wie die eben in Stuttgart mit Stars, mit Comics, mit Cosplay. Oder soll es zusätzlich auch die Rollenspielerfraktion auffangen mit Spielerunden, Testspiele, Lab-Zubehör und so weiter und so fort, was ja die RPC so ein bisschen ausgezeichnet hat. Und ich glaube, wenn ihnen das gelingt, dann kann auch die Veranstaltung wieder ganz gut funktionieren. Ich war dieses Jahr skeptisch, also von daher, ich glaube, selbst wenn ich nicht verhindert gewesen wäre, hätte ich mich, glaube ich, nicht für die Comic-Con Experience entschieden, auch aufgrund der Distanz. Aber vielleicht gebe ich ihr dann nächstes Jahr nochmal eine Chance, je nachdem, wie es sich jetzt weiterentwickelt.
So wie du und ich haben viele gedacht, es waren offiziell 40.000 Besucher von angepeilten genau. 70.000. Inoffiziell waren es wesentlich weniger, weil die Comic-Con hat dann auch die ganzen Aussteller mitgezählt und vor allem auch die ganzen Gratistickets und Pressetickets und so weiter. Die Gänge waren leer, die Händler und Künstler haben Verluste gemacht. Hm. Es war so wenig Lust, dass am Freitag sogar Gratistickets verschenkt worden sind, damit überhaupt jemand kommt. Ja. Das ist halt traurig. Und es soll halt trotzdem nächstes Jahr wieder stattfinden. Wieder über 4 Tage, obwohl halt die Wochentage halt nicht unbedingt so sind. Und wahrscheinlich werden die Preise jetzt auch nicht günstiger werden, wenn die mit dieser auch nicht den großen Gewinn gemacht haben.
Das fürchte ich auch. Also ich habe halt auch gelesen, die Öffnungszeiten gingen ja tatsächlich bis 21 Uhr. Das finde ich schon krass, wenn man sich vorstellt, dass auch die Aussteller ja bis 21 Uhr da sein müssen, dann noch eventuell abbauen oder zumindest den Stand irgendwie verräumen müssen. Das ist ein krass harter Tag, wenn du da wirklich 12 Stunden irgendwie am Stück da auf der Messe stehst, da bist du durch dann erstmal. Selbst wenn du nur in Anführungszeichen am Stand rumstehst. Das kenne ich ja selber von den Messen so ein bisschen. Das ist echt krass anstrengend. Und auch als Besucher, du läufst da 12 Stunden über die Comic-Con oder halt über diese Comic-Con-Experience, wenn du in 2 Stunden alles gesehen haben kannst.
Dann kommen wir zu der guten Comic-Con, in Anführungszeichen. Und zwar der Comic-Con in Stuttgart. Die hatte dieses Jahr 35.000 Besucher. Das ist, wenn man bedenkt, dass es gleichzeitig noch ein anderes großes Event gab, ist es gar nicht so schlecht. Es sind auch im Prinzip nur 5.000 weniger als letztes Jahr und 15.000 weniger als in der allerersten Ausgabe von vor 3 oder 4 Jahren. Es war ein bisschen kleiner, es gab diesmal nur eine Halle und noch einen kleinen Mittelaltermarkt. Der hatte, weiß ich nicht, 12, 13 Buden. Das waren also auf jeden Fall wesentlich mehr als die Comic-Con Experience hatte. Es war eine schöne Con. Ich war da, es war sehr cool, es gab wieder viele Features. Es war wieder sehr strukturiert, alles mit den Gängen. Es war ein bisschen eng, weil halt sich dieses Mal die ganzen Besucher drängen mussten in einer Halle und nicht wie letztes Jahr, wo ich da war, in 2 Hallen. Aber es ist ganz schön. Es gab halt wieder Stars. Nur mal so die wichtigsten vorzulesen sind irgendwie Richard Dean Anderson. Der ist ganz schön alt geworden.
Ich habe Fotos gesehen, also ich habe von ihm Fotos gesehen und dachte mir auch so, wow.
Auch Jonathan Frakes ist ja, recht alt geworden. Brent Spiner sieht immer noch aus wie früher. Also Data, ne, der ist anscheinend wirklich ein Androide. Und dann war noch so, es waren jetzt nicht so viele A-Prominenz da. Also gut, ein paar jetzt zum Beispiel Kevin Gillian und Pom Clementief. Ja, die waren in Avengers-Filmen, aber auch nur als B-Rollen. Aber ich meine, ich persönlich gehe jetzt auch nicht deswegen hin und ich würde auch niemals irgendwie wegen Autogramm, was haben wir denn hier Schönes? Ich habe es ja aufgeschrieben. Richard Dean Anderson, Autogramm, 65 Euro.
Das ist aber günstig im Vergleich. Ich hatte letztes Jahr tatsächlich mal für 5 Minuten spekuliert, mir nicht ein Autogramm von Chuck Norris zu holen. Und das war wesentlich teurer.
Ich glaube, der eine Game of Thrones-Darsteller, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, der Jamie Lannister spielt. Ja,
Nikolai Coster-Waldau.
Ja, genau. Der auf der CCXP war, waren es, glaube ich, 100 Euro.
Wow, krass.
Für ein Foto 70 Euro, bei Karen Gillian ein Foto 75 Euro. Das sind schon ordentliche Preise.
Das ist ordentlich, ja. Vor allem, weil du ja auch dann, also wenn du zu zweit bist oder zu dritt, muss ja jeder ein eigenes Foto zahlen. Du darfst ja auch kein Gruppenbild machen oder sowas, ne? Dann könnte man sich noch aufteilen. Aber ich bin auch nicht so der Riesen-Star-Fan. Also ich fand es ganz nett, letztes Jahr da mal einen Blick drauf zu werfen auf die Leute, aber...
Es waren natürlich dann viele Fangruppen da und natürlich Cosplayer und Cosplayerinnen. Es war unter anderem da die German Garrison, die Young Avengers Europe. Dann gab es ein riesengroßes Diorama, wo 50.000 Tabletop-Orks gekämpft haben gegen, weiß ich gar nicht, war, glaube ich, hat der Ringe nachgestellt. Es gab halt so Fotopoints, wo du dich vor irgendwelchen Filmrequisiten hinstellen konntest und einfach Fotos machen. Und es gab schon Sachen, wo du auch hättest nichts bezahlen müssen, aber es war, glaube ich, knapp unter 30 Euro für den Eintritt. Ein bisschen was möchte man ja geboten bekommen.
Ja.
Was die Comic-Con in Stuttgart immer stark auszeichnet im Vergleich zu vielen anderen Comic-Cons, zum Beispiel die in Frankfurt mal stattgefunden hat oder München oder so, da geht es halt auch um Comics. Jetzt nicht so mega stark wie meinetwegen auf dem Comics in Erlangen, der ja quasi fast schon eine Fachmesse für Comics ist, aber es waren halt Vorlage da. Panini Comics war da, Crosscult war da, Selig Publishers, The Next Art, Plemplem Productions, Comics Solidarity, Amigo, Schwarzer Turm, Carlsen, Pyramont. Also schon, es waren nicht immer große Stände, manchmal waren es auch ganz kleine. Aber es waren zumindest Stände da.
Und das finde ich auch immer ganz reizvoll an den Conventions, dass man halt einfach auch mal die Möglichkeit hat, kleinere Verlage oder Künstler dann auch zu sehen und zu supporten dann vor Ort.
Genau, es waren viele Künstler da, die ja was gezeichnet haben oder so für ein kleines oder großes Geld. Und ich zum Beispiel wollte unbedingt von Katja Klengel mir eine Widmung holen in ihrem Comic Girls Planning. Den hatte ich, glaube ich, im vorletzten oder vorvorletzten niveauvollen Trash Talk, wo ich mit der Katrin Dodenhöft zusammen hatte, gelobt, weil es ein tolles Buch ist. Und also eigentlich wollte ich mir bloß eine Widmung holen, die hat mir was reingezeichnet. Wir kamen so ein bisschen ins Gespräch und plötzlich hatte ich dann ein Gespräch gleich mit drei Künstlern und Künstlerinnen und ein Interview dazu, unter anderem dem Gewinner des Ginkgo Awards. Das war der neue inklusive deutsche Comicpreis der Independent-Szene. Und dieses Interview, das werde ich mal kurz einblenden. Zack. Ich bin auf der Comic-Con in Stuttgart. Und ich habe gleich ein paar ganz prominente Gäste, die mal ein bisschen was dazu erzählen wollen. Wen haben wir denn unter anderem?
Hallo, ich bin Katja Klengel, ich bin mit Girls Planning hier.
Ich bin Matthias Lehmann und ich bin mit verschiedensten Comics da.
Ich bin Adrian von Bauer und ich habe gerade die Toten Isar Palace gemacht.
Dann fangen wir mal mit dem Prominentesten an, nämlich dem Preisgewinner. Du hast gestern einen großen, wichtigen Comicpreis gewonnen. Erzähl doch mal kurz, worüber der Comicpreis war und wofür du es gewonnen hast.
Das ist der Ginkgo Award und ich habe eine Kurzgeschichte eingereicht, die gleichzeitig auch eine Kindergeschichte ist und war dann aber nominiert für die beste Kurzgeschichte, für den besten Kurzcomic. Ja, und den habe ich gewonnen, habe ich mich sehr gefreut. Der Comic heißt Wilhelm will ans Meer und war eigentlich für die Anthologie Jazam gezeichnet und ich habe den quasi dann nochmal ausgekoppelt.
Und merkst du bereits jetzt am nächsten Tag, dass es so ein bisschen mehr Publicity bringt, vielleicht mehr Verkäufe bringt?
Also ich hatte 10 Hefte mit, die sind alle weg.
Herzlichen Glückwunsch. Dann kommen wir mal zur Katja. Du bist ja jetzt auch schon ein paar Mal hier gewesen und darum letztes Mal hattest du ja ein großes Panel, ich glaube dieses Mal auch, wo ihr das vorgestellt habt.
Ja, ich hatte dieses Jahr eigentlich gar nicht so viele Panels. Ich war mit Adrian vom Bauer von Shazam auf der Bühne und wir haben ein bisschen aus Shazam gelesen, eine Girls Planning Lesung gehabt und Adrians neuen Comic Die Toten vorgelesen.
Da muss er mal schnell erzählen, worum es geht.
In Die Toten, ja, da geht's. Also Die Toten an sich ist ja eine Reihe von Zombie-Geschichten, die in Deutschland spielen. Und im neuesten Band ist eine lange Geschichte drin von mir, sonst waren es immer so kurze Geschichten. Und die spielt in der Münchner Luxus-Apartment-Komplex, wo sich so ein paar reiche Münchner bei der Zombie-Apokalypse eingesperrt haben und niemanden mehr reinlassen wollen.
Werden alle sterben?
Relativ viele.
Okay. Sterben ist auch so ein schönes Stichwort. Und zwar, Katja, du hast ein Lied letztens rausgebracht zum Thema Menstruation, dass es fast schon sterbensstarke Schmerzen sind. Wie ist denn deine Gesangskarriere und warum hast du dieses Lied rausgebracht?
Also meine Gesangskarriere ist so, dass ich mir immer gewünscht habe, eine Bluegrass-Band mit Adrian vom Bauer zu haben. Und ich dachte, das kann man ja einfach mal machen. Und ich habe einen Karaoke-Song von Sound of Silence genommen, von Simon & Garfunkel, und daraus Sound of Dying gemacht. Und zwar geht es da eben um Menstruation, aber eigentlich noch viel mehr um die Frauenkrankheit Endometriose, die noch gar niemandem bekannt ist so richtig. Und ich wollte ein bisschen Lobby dafür schaffen.
Du hast generell so feministische Themen, auch in deinem letzten Comic Girlsplanning, den ich ja im Podcast schon über den Klee gelobt habe. Ist dir das ein großes Anliegen oder ist es aus kommerzieller Sicht ein Grund, das zu thematisieren?
Mir geht es in allererster Linie nur ums Geld und in zweiter Linie ist mir das natürlich schon ein Anliegen. Damals habe ich es gezeichnet, es war noch eine Kolumne für Broadly, ein Ableger der Vice, und die haben nach einer feministischen Kolumne gesucht und für mich ist das total super, weil ich vorher nichts mit Feminismus am Hut hatte und darüber eigentlich erst begriffen habe, dass viele meiner persönlichen Themen eigentlich strukturelle Themen sind und strukturelle Gründe haben, warum die so schlimm für mich sind. Und deswegen ist es mir schon ein Anliegen, viele Themen einfach zu bearbeiten und darauf aufmerksam zu machen.
Du kommst ja mit deinem Freund aus Berlin, bist aber durch die ganze Republik gereist, um hier nach Stuttgart zu kommen, obwohl zum Beispiel wahrscheinlich Köln näher gewesen wäre, wo ja parallel auch eine Comic-Con stattfindet. Warum habt ihr euch für die Stuttgarter Comic-Con entschieden?
in allererster Linie, weil die Comic Solidarity hier ist und wir eben gerne gemeinsame Projekte mit der Comic Solidarity machen.
Deswegen. Was ist das denn?
Das ist halt eigentlich im Grunde eine große Community, die sich für Independent Comic einsetzt und eben jetzt auch gerade den neuen Ginkgo Award eingeführt hat, der inklusive deutsche Comicpreis der Independent-Szene und eigentlich ein bisschen das Augenmerk auf, Comics fernab des Mainstreams legt.
Wir haben ja jetzt zwar noch einen halben Tag Comic-Con, aber hat es sich denn gelohnt herzukommen?
Für mich auf jeden Fall. Meine Bücher sind fast alle. Also ich hatte die... Sowohl die Totenbücher, die ich dabei hatte, sind jetzt gerade nur noch eins am Stand. Ich mache ja auch noch Shazam, die Anthologie, die Matthias vorhin schon erwähnt hat. Da haben wir den neuen Band mit David Filecki auch komplett verkauft, alles, was wir dabei hatten. Also lief ganz gut.
Dann natürlich den Preisträger nochmal. Für dich war es wahrscheinlich ein großer Erfolg.
Ja, war sehr schön. Also jetzt mal unabhängig von dem Verkauf war es einfach auch schön, die Leute zu treffen und viele Gespräche zu führen.
Und dann noch meine Lieblingsfrage. Habt ihr für die anderen Nachwuchszeichner, die gerne auch mal hier auf der Comic-Con was verkaufen möchten und berühmt werden möchten, so ein paar Tipps?
Ja, einfach machen. Also es gibt ja sehr viele Leute, die so Einzelstände haben, so kleine Dinger, wo sie irgendwie 50.000 Postkarten und Hefte und Sachen verkaufen. Und da muss man natürlich relativ viel Material haben, damit sich das lohnt. Da kann man nicht nur mit einem Heft hinkommen. Aber bei der Comic Solidarity zum Beispiel kann man sich auch ganz gut beteiligen, wenn man irgendwie Newcomer ist und erst ein, zwei Sachen im Selbstverlag rausgebracht hat.
Dann noch eine allerletzte Frage, die mir gerade so spontan eingefallen ist. Wenn ich ja durch die Gänge gehe, sehe ich sehr viele weibliche, junge Zeichnerinnen. Wenn ich dann aber gucke, die großen Comics, die großen Verlage bringen doch sehr viele männliche Zeichner. Katja, du als junge Zeichnerin, was glaubst du, woran liegt das, dass auf der breiten Masse mehr die Damen sind, aber dann im großen Verkauf mehr die Herren?
Ich würde mal sagen Gatekeeping, dass halt vielleicht vielen jungen Zeichnerinnen gar nicht ermöglicht werden, ihre Sachen unterzubringen und dass natürlich viele Verlage natürlich von männlichen Chefs geführt werden und dass es dann einfach so ein Geklüngel gibt, dass man es manchmal auch ganz unterbewusst, dass man dann meistens die Leute weiterempfiehlt, die man eh schon irgendwie kennt und auf dem Schirm hat. Und dafür finde ich, ist ja die Stuttgarter Comic-Messe ganz gut, um mit der Artist Alley und mit der Comic Solidarity eben auf solche ZeichnerInnen aufmerksam zu machen, die vielleicht noch nicht so gesehen werden.
Dann vielen herzlichen Dank für das Interview. Ich habe mir noch ein bisschen was gekauft, zum Beispiel Adrian vom Bauer hat den Comic, der jetzt ganz frisch gekommen ist, gezeichnet, Die Toten Isapelles. Es gibt wohl eine Serie, eine deutsche Comicserie, die heißt Die Toten, das ist so ein bisschen so eine Anthologie-Richtung. Das ist zum Beispiel jetzt auch ein Standalone-Buch gewesen im Hardcover, ich habe 12 Euro bezahlt. Und das begleitet so zwei Flüchtlinge, also Zombie-Flüchtlinge, keine echten Flüchtlinge, die in so eine ganz reiche Wohnanlage in München einbrechen. Und die reichen Bewohner haben natürlich keinen Bock, dass jetzt noch ein paar mehr Mäuler zu stopfen sind. Und dann gibt es eine Mordserie und alle verdächtigen natürlich, dass hier die Neuankömmliche die Mörder sind. Und statt diesen typischen Zombie-Horror, den man normalerweise kennt, das heißt Zombies laufen rum und alle rennen weg, ist es mehr so Suspense. Ah, weil das ist cool. Du fragst dich, waren das jetzt wirklich Neuankömmlinge? Läuft ein verrückter Killer rum? Irgendein Zombie, der irgendwie sich versteckt hat? Das ist zwar ein dünnes, aber ein richtig, richtig gutes Hardcover-Comic-Büchlein über Zombies. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es war auch gruselig, obwohl eigentlich die Zeichnungen nicht gruselig sind. Also wenn ich das zeige, die Zeichnungen erinnern mehr so an Kindercomics, also vom Stil her.
Ja, stimmt, es ist sehr, sehr weich, ne? sehr sanft von den Gesichtszügen her und so.
Aber du hast wirklich eine ziemlich düstere Atmosphäre und das war mein persönliches Messe-Highlight, was ich gekauft habe. Dann habe ich noch einen weiteren Bekannten getroffen vom letzten Jahr, und zwar den Heinz-Olaf Klöppel. Letztes Jahr hatten ja Herbert und ich die Mystery-Krimi-Reihe Touch rezensiert, die ich damals gekauft habe. Und diesmal ist sowohl die vierte Folge davon rausgekommen, als auch das Spin-off Thief Sisters. Auch mit ihm habe ich ein kurzes Interview geführt. Und ich bin immer noch auf der Comic-Con, habe immer noch tolle Gäste dabei, und zwar dieses Mal den Heinz-Olaf Klöppel von Hock Comics. Hallo!
Hallo, schön, dass ich mal wieder was in ein Mikro sprechen darf.
Stell dich doch mal ganz kurz vor für die Hörerinnen und Hörer, die unseren Podcast von der letzten Comic-Con letztes Jahr noch nicht gehört haben.
Ich bin Autor und Zeichner der Krimiserie Touch, die ich als welterstes Full-HD-Comic bewerbe, weil sie zuerst für den Digitalvertrieb optimiert wurde und als Zweitverwertung sozusagen auf Papier gedruckt wird. Und seit diesem Jahr bin ich auch noch Autor der Spin-Off-Serie Thief Sisters, die ich von einem französischen Künstler Die Chaotic zeichnen lasse.
Dann stell uns doch mal ganz kurz deine Serien vor.
Ja, Touch ist ein Mystery-Krimi, Das Mystery-Anteil kommt rein, weil die Hauptfigur besondere Fähigkeiten hat. Wenn immer sie etwas berührt, kann sie Emotionen sehen, die sich darin festgesetzt haben. Problem beim Emotionen visualisieren ist halt, sie sind sehr subjektiv, helfen also beim Fall aufklären immer nur bedingt. Steve Sisters ist ein Spin-off, das sich um eine Nebenfigur aus Touch Nummer 2 und 3 dreht, der Kunstdiebin Ashley, die eigentlich das Diebesdasein an den Nagel gehängt hat, einen Deal mit dem Staatsanwalt gemacht hat, um heiraten zu können und ihr Mann kein Dieb und alles normal und toll. Und jetzt taucht in Steve Sisters ihre Halbschwester Lexi wieder auf, die ihr, ich will nicht zu viel wegspoilern, deswegen sage ich nur, aus moralisch nicht verwerflichen Gründen nahelegt, man könnte doch zusammen mal wieder was klauen. Ja, auch hier, genau wie bei Touch, abgeschlossene Geschichten in jeder Ausgabe. Und ja, wir haben das wie immer natürlich sowohl in der digitalen Version als auch bei uns im Shop auf Papier gedruckt.
Du arbeitest ja zur Finanzierung deiner Comics sehr viel mit Kickstartern. Wie ist da deine Erfahrung mit Kickstarter und warum wählst du diesen Weg und nicht zum Beispiel den traditionellen Verlagsweg?
Das Problem bei dem traditionellen Verlagsweg ist, dass ich nur auf einen Markt begrenzt bin. Was ich aber mit meinem Produkt digital ja überhaupt nicht bin. Deswegen wollte ich auch für das Papier einen Vertriebsweg, der etwas weltoffener ist. Und da ist Kickstarter super, weil da sind einfach verdammt viele Comic-Fans unterwegs. Und es ist in der Tat so, von jedem meiner Hefte gibt es eine deutsche und eine englische Version. Die englische wird natürlich hauptsächlich ins Ausland verkauft. Und es ist ungefähr ein Drittel der Hefte, die ich verkaufe, sind englisch. Und das funktioniert nur über Kickstarter.
Dann eine Frage, die, glaube ich, zurzeit auch sehr diskutiert wird. Du bist ja jetzt auf der Stuttgarter Comic-Con. Warum bist du zum Beispiel nicht nach Köln gegangen, wo ja zeitgleich auch eine Comic-Con ist?
Also erstmal, ich habe mich sehr drüber gefreut, als diese, ich glaube, Comic-Con Experience heißen sie offiziell, angekündigt wurde, weil ich dachte, juhu, ein Player, den wir brauchen können. Als es dann aufs selbe Datum zulief, war mir sofort klar, ich gehe nach Stuttgart, weil das aus meiner Sicht einfach die bestorganisierteste Con ist, die entspannteste Con, die wir in Deutschland haben. Ich bin hier von Anfang an dabei, das erste Jahr noch einfach als Zuschauer, seit dem zweiten Jahr dann als Aussteller und ich finde das jedes Mal ganz toll und finde, das muss man auch unterstützen und da darf man jetzt nicht nur, weil jemand anders gleichzeitig was tut, dahin rennen. Und was ich so höre von den Leuten, die bei mir am Stand waren und von den anderen, die hier ausstellen, scheint das auch die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Das haben wohl viele so gemacht, weshalb es jetzt hier in Stuttgart eigentlich gefühlt aussieht wie immer.
Eine letzte Frage, die ich allen Künstlerinnen und Künstlern stelle. Wenn ich auch einen Comic produzieren würde, was für Tipps hast du für mich?
Es gibt zwei wichtige Tipps. Das eine ist, done beats perfect. Ja, also mach es fertig, auch wenn du nicht 100% zufrieden bist, aber geh in den nächsten Arbeitsschritt, mach die nächste Seite, mach das Lettering. Dann wird dir auffallen, oh Gott, die ersten 5 Panels, ich würde sie am liebsten neu machen. Tu es nicht, druck das Ding, geh raus damit, sonst bist du ewig zu tun. Und das zweite ist, einfach machen. Nach Möglichkeit nicht zu viel. Ja, fang nicht direkt mit dem 700 Seiten weltbewegenden Science-Fiction-Buch an, wo du die komplette Welt entwickeln musst. Mach irgendeine kurze Story, die du auf 10 Seiten, auf 20 Seiten, maximal 25 machen kannst. Damit bist du schon ausreichend beschäftigt. Aber es ist so ein tolles Gefühl, wenn das fertig ist, das fixt an und dann kommt irgendwann auch die 500-Seiten-Edition.
Apropos 500-Seiten-Edition, wie geht's denn jetzt bei dir noch weiter? Du hast gerade den letzten Kickstarter für das Sisters-Buch fertig gemacht. Was kommt als nächstes?
Ja, das ist so ein bisschen dreigeteilt bei mir. Also zum einen möchte ich die Online-Plattform, über die ich meine Comics veröffentliche, für andere Künstler öffnen. Dann wird es höchstwahrscheinlich eine zweite Version von Steve Sisters geben. Da bin ich gerade mit D. Chaotic im Gespräch, wie sich das darstellen lässt, auch bei ihm zeitlich. Und natürlich wird Touch weitergehen. Das steht allerdings im Moment bei mir so ein bisschen an Prio 3, weil bei mir privat gerade ein paar Sachen passieren, die dafür sorgen, dass ich relativ wenig Zeit haben werde. Das heißt, das wird wahrscheinlich ein Jahr dauern, bis das nächste Touch rauskommt. Aber ich bleibe auf jeden Fall dran und werde dann auch wieder Fahrt aufnehmen.
Ich danke dir ganz herzlich und noch viel Erfolg.
Dankeschön.
Dann war ich unter anderem zu Gast bei den Jungs und Mädels von der Dreieckcon. Auch mit denen habe ich ein Interview, was ich jetzt einfüge. Ich bin immer noch auf der Comic-Con in Stuttgart und ich habe wieder zwei Gäste. Die meisten meiner Hörerinnen und Hörer werden sie bestimmt kennen, weil sie auf jeder Con irgendwie rumtingeln und Werbung machen. Und zwar einmal den
Christian Diana vom Dreieckcon
und einmal den
Toni Gleitzmann von My Fantasy World.
Das ist ja nun alles mal so die Rollenspiele-Nerd-Szene. Was macht ihr denn auf einer Comic-Con, die ja mehr so für Familien sind, die mal irgendwann einen Comicfilm gesehen haben, aber ansonsten überhaupt keine Ahnung von Nerdtum haben?
aus unserer Sicht ist es so, wir sind auf die Comic-Con zum ersten Mal, also Comic-Con Stuttgart zum ersten Mal 2017 gegangen, dass wir gesagt haben, okay, so eine Comic-Con ist im Schnitt deutlich jünger als ein klassisches Pen-and-Paper-Rollenspieltreffen. Hier sind aber jede Menge junge Nerds sozusagen. Also natürlich hast du auch die ganz normalen Familien, die einfach mal sowas angucken wollen. Aber du hast bei, naja, ich denke mal bei Stuttgart vielleicht, sagen wir mal, 40.000 Besuchern vielleicht 50% Nerds. Davon sehr viele junge, wie gesagt. Und für uns das Potenzial, Nachwuchs für unsere Veranstaltung letztendlich zu finden oder auf uns aufmerksam zu machen und anderen Nerds zu zeigen, es gibt auch eine Nerd-Sparte mit Pen und Paper, die für euch auch interessant sein könnte.
Merkst du, dass es jetzt in den letzten Jahren eine bessere Resonanz gab, dadurch, dass Rollenspiel in den Mainstream-Medien, zum Beispiel jetzt bei Stranger Things oder bei Big Bang Theory, ein bisschen populärer geworden ist? Oder merkst du, es ist immer noch genauso viel oder wenig, wie es früher war?
Also ich glaube, dass die Leute das irgendwie kennen, davon gehört haben, aber letztendlich ist es ja auch so, dass innerhalb von der Rollenspielgemeinde, die auf Convention gehen, ja eine Minderheit sind. Das heißt, Rollenspieler sind eine Minderheit und die Con-Gänge innerhalb der Rollenspieler nochmal eine Nische innerhalb der Nische. Deswegen darauf hat es, glaube ich, nicht so viel Einfluss, aber wir stellen fest, dass im Prinzip Leute, die irgendwie generell schon nerdig sind oder Nerds sind und dann vom Rollenspieler hören, von den Rollenspiel-Conventions hören, also erstmal kriegen die einen Schock, wie klein wir sind, weil für die ist eine Con, hat dann so 20.000 bis 50.000 Besucher und nicht 200 bis 500 oder manchmal eine große Con ist 1.000. Das ist erstmal für die ein Sprung, aber wenn die dann mal bei uns sind, da haben wir jetzt ein paar da gehabt, dann sagen die, es ist sehr schön, familiär, es macht einfach Spaß und ja, es ist für uns ein Zugewinn, auf jeden Fall.
Okay, und wenn sie dann eingestiegen sind, dann wollen sie sich bestimmt vernetzen und rausfinden, wo es die nächsten Veranstaltungen gibt. Und da bist du ja der richtige Ansprechpartner von My Fantasy World. Was ist das denn überhaupt? Ich sehe auf deinem T-Shirt die gelben Seiten der Fantastik.
Genau, bei uns geht es im Prinzip darum, alles, was Fantasy als Basis hat, zusammen auf eine Karte zu bringen, um halt zu zeigen, was es noch über dem Tellerrand des eigenen Interesses hinaus noch gibt. Sprich, hier auf der Comic-Con gibt es natürlich sehr, sehr viele Comic-Anime-Fans, um, wie Christian gerade schon gesagt hat, auch die Sparte zu anderen Bereichen zu schlagen, da die Schnittmenge halt sehr, sehr hoch ist. Und genau das bringen wir alles auf eine Karte. Wenn Sie sich quasi für die Comic-Con entscheiden und sagen, okay, wir sind hier gewesen, was gibt es sonst noch in Nähe Interessantes, schauen Sie einfach drauf und stoßen beispielsweise auf den Dreieck-Con oder auf andere Veranstaltungen wie LARP oder sonstiges, können sich da dann direkt darüber informieren, was ist das eigentlich und sich das einfach mal direkt vor Ort anschauen, ohne gleich durch die ganze Republik reisen zu müssen, weil sehr, sehr viele kleine Events auch direkt bei Ihnen in der Nähe stattfinden, die Sie so vielleicht gar nicht finden würden.
Und wie groß ist eure Webseite? Also wie viele Veranstaltungen kann man bei euch angucken beispielsweise?
Also aktuell sind wir bei 2.500 Events für Deutschland, Österreich und Schweiz. Klar, die Hälfte des Jahres ist schon rum, ein paar Events sind schon runter und wir steigen halt stetig. Die meisten für nächstes Jahr flattern so im zweiten Halbjahr rein. Es ist ständig Bewegung drauf. Ja, also es bleibt immer, stand immer so zwischen 2.500 bis 5.000 Events.
Ich habe ja gehört, ihr wollt weiter wachsen. Wie kann man denn so als interessierter Laie bei euch mitmachen?
Im Prinzip einfach direkt auf die Website gehen oder über unsere Social-Media-Kanäle uns anschreiben. Dort haben wir sowohl das Kontaktformular als auch direkt die Mailadressen drauf. Schreibt uns an, unser Team antwortet innerhalb von 24 Stunden direkt auf alle Anfragen. Genau, wir sind ein junges Team, sehr durchmischt, auch in ganz Deutschland verteilt. Das heißt, egal wo ihr her seid, guckt einfach nach. Wir haben immer irgendwo in jeder Nähe was für euch.
Und nun die letzte Frage, die alle meine Interviewpartner beantworten mussten. Ihr seid ja in Stuttgart auf der Comic-Con und nicht parallel auf der laufenden Comic-Con Experience in Köln. Warum habt ihr euch für Stuttgart entschieden und nicht für Köln, obwohl da ja angeblich die RPC sich irgendwie aufgelöst hat?
Also für uns war ein wichtiger Grund der Faktor Zeit. Köln sind ja 4 Tage, davon 2 Tage unter der Woche. Wir machen das alles ehrenamtlich, freiwillig. Man muss sich Urlaub nehmen. Und so muss man sich nur einen Freitag Urlaub nehmen, um dann da einen Aufbau zu machen. Sonst hätte man sich Mittwoch, Donnerstag und Freitag Urlaub nehmen müssen. Und der zweite Punkt war, muss man ganz offen sagen, dass wir natürlich Comic-Con Stuttgart schon früh zugesagt hatten, dass wir da auf jeden Fall wieder dabei sein wollen. Und dann, warum auch immer, das möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren, ist zufälligerweise dieser Termin in Köln auf denselben Termin gefallen wie Stuttgart. Und da konnten wir leider nicht hingehen.
Dann danke ich euch ganz herzlich für das Interview. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Danke dir.
Und wo wir dann so da standen, wurde ich dann angesprochen. Hey, guck mal, wir haben da gerade so ein paar Cosplayerinnen von einer ganz bekannten Cosplay-Gruppe am Stand. Willst du die nicht mal interviewen? Ich mache auch ein bisschen mit. Ich habe auch ein paar Fragen. Und dachte ich, klar, können wir machen. Und es hat mich vor allen Dingen da interessiert. Ich habe ja in den letzten paar Folgen ganz unterschiedliche Meinungen dazu bekommen, ob sich Cosplay mit Rollenspiel verträgt.
Finde ich auch eine spannende Frage, ja.
Der Paul hat zum Beispiel damals gesagt, in der dritten Folge, das weiß ich noch, dass es kaum Schnittmengen gibt und es schwer ist, die Cosplayerin zum Rollenspiel zu bringen. Mhm. Und dann hatte ich zum Beispiel den Richard in, ich glaube, es war die 5. Folge, in der es um die Mein Würfelcon ging, wo ich dachte, die arbeiten ganz eng zusammen und haben wirklich eine sehr, sehr hohe Schnittmenge. Und da habe ich mich gefragt, wie ist das denn jetzt, wenn ich mal so eine Cosplayerin interviewe?
Ich hatte ja gerade noch ein Interview zum Thema Dreieckcon und wie es der Zufall will, sind jetzt zwei Cosplayerinnen hier am Stand gekommen. Und der Christian möchte mal mit denen ein bisschen darüber sprechen, wie es ist, als Cosplayer zum Pen Paper zu kommen.
Ja, hier ist der Christian. Also ich starte mal mit der Laura, die neben mir steht, genau. Und bei der Laura ist es besonders, dass sie sowohl in einer Cosplay-Gruppe ist, als auch beim Dreieckcon-Team ist. Und beim Dreieckcon-Team hat sie auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Sie ist unsere Facebook- und Instagram-Beauftragte und hat da letztendlich das letzte Wort, wie das Ganze rausgeht, was da drin steht, welche Emojis dabei sind. Und man merkt es, bis vor so einem Dreivierteljahr haben das die Oldies gemacht. Das war das immer sehr trocken, so Dreieckcon informiert, hallo. Und jetzt ist das irgendwie sehr, sehr modern und ja, ich sag mal knackig geworden. Laura, was hast du für Erfahrungen gemacht mit den Sachen, die du jetzt veröffentlicht hast, die Feedbacks, wie kommt das so an? Das wäre so für mich die erste Frage vielleicht.
Also die erste Frage waren ja viele Fragen. Ich habe eigentlich sehr positive Erfahrungen damit gemacht. Ich meine, wir haben immer noch keine gigantisch große Facebook-Seite, aber die Emojis kommen gut an, die Bilder kommen gut an. Es ist super wichtig, Leute zu verlinken und eben up-to-date zu sein, das Zeug zeitig zu posten. Und ja, ich habe sehr viel Freude daran.
Wie bist du denn zum Dreieckcon gekommen?
An sich habe ich davor schon ein, zwei Jahre lang Pen & Paper gespielt, vor allen Dingen DSA. Und ja, ich wusste gar nicht, dass es so etwas wie den Dreieckcon gibt, obwohl ich im Nachbarort wohne. Meine Mutter hat dann irgendwann mal einen Zeitungsartikel gefunden und meinte, hey, Pen & Paper, Rollenspiel, ihr macht doch irgend so was Komisches, wollt ihr da nicht mal hin? Und dann haben wir uns irgendwie direkt als Helfer angemeldet und seitdem sind wir festhängen geblieben.
Du hast aber schon, bevor du Rollenspiele gespielt hast, ja schon Kontakt zu Fantastik oder zu der Fantastik gehabt. Du hast ja mal gesagt, du warst da im Bereich Cosplay sehr aktiv. Wann hast du damit angefangen und wie kam es zum Cosplay?
Cosplay habe ich so vor 8 Jahren ungefähr angefangen. 8, 7, 9. Ja, und bin da relativ schnell über Kontakte, die ich auf der Frankfurter Buchmesse damals gemacht habe, an eine Cosplay-Gruppe gestoßen. Sayuri Cosplay heißen die. Und ja, das war so das erste nerdige Hobby, was dann kam, Cosplay. Und neben mir steht noch eine liebe Freundin, die Luisa, ein weiteres Mitglied von meiner Cosplay-Gruppe Sayuri Cosplay.
Ich bin auch seit 2009 eigentlich bei Cosplay und auch bei Sayuri unterwegs und habe eigentlich kurz danach auch mit Pen & Paper angefangen und spiele seitdem und habe das eigentlich nie so in Verbindung gebracht, bis ich dann auch irgendwann mal von der Dreieckcon erfahren habe und finde das eigentlich so ganz cool, dass man eben diesen Fantasy-Bereich so verbindet. Also wirklich Cosplay, Pen & Paper, Fantasy, alles so zusammen, weil es geht ja Hand in Hand einfach.
Was cosplayst ihr so im Allgemeinen?
Unterschied. Also viel aus dem Anime-Manga-Bereich natürlich, wo es herkommt, aber jetzt auch so im Fantasy-Bereich geht es dann so über, so langsam Marvel. Mittelalterlich ist so ein bisschen was dabei, was Fantastisches. Vielleicht kommt auch nochmal DSA dazu, man weiß es nicht. Also es sind immer viele Pläne noch da.
Und im Pen-and-Paper-Bereich, was spielst du da?
Ich habe mit DSA angefangen, habe das so 5, 6 Jahre gemacht und seit vorletzten Jahr Shadowrun vor allem.
Dann frage ich mal als komplett Außenstehender, der damit nichts zu tun hat, warum cosplayt man überhaupt? Also was ist die Freude daran, das zu tun?
Es ist einfach, glaube ich, wenn man einen Charakter hat, den man auch mag, irgendwie, den man so sieht, den einfach auch darzustellen. Also für mich war es immer das Kostüme nähen. Ich habe das mittlerweile zu meinem Beruf auch gemacht, so kreativ sein, sich ausleben, es dann auch präsentieren, teilweise dann auch auf der Bühne stehen, das einfach verkörpern, so ein bisschen Schauspiel dabei, ja.
Ja, ich kann das im Grunde genommen nur bestätigen. Am Anfang, so mit 13, 14, hat man dann in irgendwelchen Zeitschriften gesehen, oh mein Gott, die ziehen sich so an und oh, kann ich das nicht vielleicht auch machen? Mama, haben wir noch eine Nähmaschine, wie mache ich das denn jetzt, verdammt? Irgendwie entwickelt man dann sehr schnell, war bei mir jedenfalls so, die Liebe zum Nähen, zum Design, zum Basteln. Man hat einfach ein großes Projekt, wo ganz viel Liebe und Herzblut reinfließt und ja, und dann kann man es auf einer schönen Veranstaltung präsentieren und ja.
Also noch eine Frage, die mir gerade einfällt. Wenn man euch sehen möchte, kann man euch irgendwo finden?
Ja, wir sind auf YouTube sehr stark unterwegs mit Videos, Sayuri Cosplay und dann Instagram und Facebook, das Übliche.
Wie ist es denn auf Veranstaltungen? Da wird man ja die ganze Zeit angeguckt von den Leuten. Möchte man denn so angeguckt werden? Oder ist das ja so ein Nebeneffekt, wo man sagt, ich will eigentlich nur für mich schön aussehen und dann schauen sie mich halt alle an?
Also ich glaube, das ist für jeden auch unterschiedlich. Generell, wenn man halt auf so einer Convention ob es jetzt irgendwie Manga, Anime ist, ob es jetzt Comic-Con ist. Man sieht ja sehr viele so rumlaufen, die eben verkleidet sind. Da ist es nicht mehr so ungewöhnlich. Man geht dann, ist halt so quasi normal. Es ist eher ungewöhnlicher, normal auszusehen. Aber es ist natürlich auch immer schön, wenn man nach Fotos gefragt wird oder auch kleine Videos oder so. Das gehört dann auch dazu. Eben das Präsentieren.
Also, weil das habe ich schon öfters mal diskutiert mit ein paar Freunden und so. Ich müsste mich also nicht schlecht fühlen, wenn irgendeine Cosplayerin total leicht angezogen ist und ich gucke mir das an.
Man muss natürlich auch fragen wegen Fotos, aber so grundsätzlich, man möchte es ja präsentieren. Oft sind dann irgendwie Rüstungsteile dabei, so, wo halt, wie gesagt, schon viel Arbeit drin steckt. Und das dann zeigen, da kann man dann auch, wenn man nett fragt und auch gerne Fotos machen.
Das Pen-and-Paper-Hobby ist ja, naja, halbwegs billig, weil ja nur einer das Buch braucht und ein paar Würfel. Wie ist denn das beim Cosplay? Ich meine, ich höre schon, dass ihr sehr viel selber schneidert, aber trotzdem, die Materialien sehen ja alle sehr hochwertig aus. Ist es sehr teuer, gerade von der Zeitinvestition auch, oder geht's eigentlich?
Ich glaube, das kann man so pauschal nur schwer beantworten. Es ist immer die Frage, wie perfektionistisch man ist und ob man gerade erst anfängt, ob man sich noch Ausstattung holen muss, eine Nähmaschine, Stoffe oder ob man nicht vielleicht auch mal Reste verwerten kann. Ist ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem auch, wie komplex das Kostüm wird. Also unter 100 Euro habe ich es noch nie geschafft, eher so 200 mehr, aber ja, schwer zu beantworten.
Gut, jetzt kommen halt auch noch Kosten mit Anfahrt, wenn man auf eine Convention geht, das kommt noch dazu, aber ob man daheim Materialien hat, aber ist schon relativ aufwendig und geldintensiv.
Dann eine letzte Frage habe ich noch. Ihr habt mich jetzt so begeistert, ich will jetzt auch Cosplay machen. Wie würde ich denn da anfangen können? Gibt es da so Foren, wo ich mich so also reinlesen kann oder einfach mal bunt anmalen und dann gehe ich auf die nächste Con und Leute sprechen mich an? Wie komme ich am besten in diese Szene rein? Wie fange ich persönlich am besten an?
Also theoretisch könnte man sich auch einfach ein Kostüm erstmal kaufen. Das ist immer so eine Ehrenfrage, ob man das macht oder nicht. Hier auf der Comic-Con kann man Sachen schon kaufen, aber wenn man sich daheim mit ein bisschen auseinandersetzt, mehr sich Vorlagen genau anschaut und Step by Step nacheinander man das umsetzt, dann kommt natürlich ein besseres Ergebnis bei raus. Aber im Internet kann man sich auch viel einlesen und was auch ein riesiger Faktor, finde ich, ist YouTube. Gerade wenn man mit Nähen anfängt oder so, man findet viele Tutorials, da wird einem schon ein bisschen geholfen.
Dann danke ich euch ganz herzlich und noch viel Spaß auf der Con.
Dankeschön.
Danke, ciao.
Natürlich gibt es auch wieder eine Verlinkung von dieser Cosplay-Gruppe in den Shownotes. Und ich gucke natürlich erstmal ein bisschen drüber, dass ich auch nicht irgendwelchen Quatsch verlinke oder so. Und diese Cosplay-Gruppe hat auf YouTube so eine Webserie, die heißt Azuki HQ und ist eine Naruto-Fanfiction-Serie. Und was mich so ein bisschen beeindruckt hat, war, wie lange die schon läuft. Also sie haben, glaube ich, Ende 2010 das erste Video hochgeladen und dazu noch Making-ofs und so weiter und so fort. Mittlerweile sind ja schon 22 Episoden. Und ich habe dann mal ein bisschen reingeguckt. Da habe ich das erste Mal gemerkt, wie sich wohl meine Mutter gefühlt hat, als ich das erste Mal meinen Podcast gehört hatte. Nämlich war so, ich weiß nicht, was das ist, ich weiß nicht, worum es geht, aber irgendwie ist es interessant und ich merke, dass du Freude dran hast. Und genau dieses Gefühl hatte ich, als ich dieses Azuki HQ geguckt habe.
Hast du Naruto gesehen?
Ich habe eine Folge mal irgendwo mitgucken müssen bei einem Kumpel früher, aber...
Leider auch nicht. Von daher wird es mir wahrscheinlich ähnlich gehen.
Also ich habe dann am Anfang die Folgen so ein bisschen durcheinander geguckt, je nachdem, was mir gerade der YouTube-Algorithmus vorgeschlagen hat. Und anfangs habe ich gar nicht verstanden, worum es eigentlich ging. Also ich habe auch wirklich lange gebraucht, um zu verstehen, dass es um Naruto geht. Da musste mir Google helfen, weil ich es nicht besser wusste. Anfangs dachte ich halt, das sind also so ein paar junge Mädels, ich weiß nicht, die waren am Anfang, vielleicht, weiß ich nicht, 14 wahrscheinlich, 14, 15, 16 oder so, die halt mit sehr simpel gehaltenen Videos einfach nur ein wenig Fanfiction erzählen, um ihre Freude am Cosplay zu zeigen. Und dann gab es in einem der ersten Videos eine Szene, die mir die Augen geöffnet hat. Mal gucken, ob ich das jetzt noch zusammenkriege. Also da hatten wir eine junge Frau, die einen Mann spielt. Und in der Serie wiederum ist dieser Mann eindeutig als eine Frau zu erkennen. Oder wie heißt es mal, als eine Frau zu lesen, heißt es ja neuerdings. Weil er so Frauenklischees bedient, bis in das Tussi-Kleidung trägt. Und der soll aber in dieser Folge plötzlich Frauenkleider anziehen, was er aber vehement ablehnt, weil er ein männlicher Mann ist. Und erstmal habe ich so ein bisschen Nasenbluten gekriegt, weil das ein bisschen zu hoch für mich war. Und dann kam mir aber die Erkenntnis, das handelt sich da gar nicht um simple Fanfiction, die halt ab und zu mal ein paar wirklich gelungene Gags raushaut, wo ich laut lachen musste, sondern hier machen diese Cosplayerinnen eine ganz interessante Metaebene auf zum Thema toxische Maskulinität. Ganz intelligent verpackt, du siehst es und deckst es gar nicht. Und dann kommt plötzlich diese Erkenntnis und denkst du, wow, Wahnsinn. Und
Ich kam dann zu dem weiterführenden Gedanken, als ich dann drüber nachgedacht habe, so ein bisschen, dass Fanfiction ja auch so eine Art Selbstermächtigung des Fandoms ist. Siehst du das so?
Würde ich auch so sagen. Ja, ich habe tatsächlich wenig Erfahrung mit Fanfictions, muss ich sagen. Ich habe zwar auch als Jugendliche und dann auch ein bisschen später auch mir so selber im Kopf Geschichten zusammengesponnen. Gerade Harry Potter, ja, war ja doch was, was einen in der Jugend sehr geprägt hat. Ich habe es aber nie aufgeschrieben. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, mich da irgendwie mit anderen auszutauschen. Aber ich habe ein bisschen was dazu gelesen. Und die Leute kommen auf eine sehr, sehr ähnliche Schlussfolgerung am Ende. Gerade junge Mädchen haben halt oft das Problem, oder auch queere Jugendliche das Problem, dass sie keine wirklichen Rollenvorbilder gefunden haben, irgendwie in der gängigen Mainstream-Literatur, und haben sich dann halt überlegt, ja, aber was wäre, wenn? Ja, was wäre, wenn diese Figur jetzt nicht hetero ist, sondern wenn die so ist wie ich, ja, wenn die so fühlt und denkt wie ich. Jemand wie ich kann doch auch der Held von so einer Geschichte sein. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Entwicklung auch, dass sich die Leute eben da so viele Gedanken darüber gemacht haben und einfach das selber in die Hand genommen haben und gesagt haben, ich möchte jetzt einfach mich selbst in dieser Rolle sehen oder Menschen, die so sind wie ich. Und das fand ich sehr cool. Wusstest du übrigens, wann die ersten Fanfictions tatsächlich veröffentlicht worden sind?
Erzähl's mir.
Zu welchem Fandom? Zu welchem Fandom?
Ich kann mir vorstellen, das erste richtige Fandom war wahrscheinlich das erste Star Trek.
Genau, es gab nämlich tatsächlich, sehr gut. Es gab nämlich tatsächlich dann so eine ganze Heftserie quasi mit Star Trek Fanfictions. Und da ging es auch tatsächlich schon mit diesen Fanfictions los, die so ein bisschen Geschlechterrollen und Sexualität in Frage stellen, weil es eben auch schon diese Kirk-Spock-Geschichten gab. Also finde ich total spannend. Das ist lang her, das war glaube ich in den 70ern.
Und da kommst du zu einem interessanten Thema. Die Serie ist so ganz leicht von homoerotischen Vibes durchzogen. Und da habe ich mich dann gefragt, und das kenne ich auch von anderen Fandoms, du hast dich auch gerade mit Harry Potter angesprochen, warum shippen die Fans eigentlich immer die Serien?
Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun. Es gibt ja diesen Begriff des Queer-Codings oder auch des Queer-Baitings. Ja? Dass Figuren irgendwie als, gerade zwei Männer, als irgendwie einander zugeneigt dargestellt werden, ohne dass jemals irgendwie eine Beziehung gezeigt wird. Also man hat das Gefühl, da ist irgendwie was, da sind irgendwie Vibes da, aber es wird nie wirklich on screen oder auch in Büchern nie wirklich dann gezeigt. Und die Fans gehen aber eben diesen Schritt. Die denken sich, hey, wenn mir das jetzt schon so gezeigt wird, ich will, das reicht mir nicht. Ich möchte das wirklich in der Gänze erleben. Und das bietet sich ja an. Also gerade, wenn wir zurückdenken, eben die letzten Jahrzehnte, es verändert sich ja jetzt ein bisschen, aber viele homosexuelle Pairings irgendwie gab es ja für die Leute nicht, mit denen sie sich irgendwie identifizieren konnten. Und geht dann, glaube ich, wieder in eine ähnliche Richtung, zu sagen, das, was mir die Literatur oder was mir der Film nicht gibt, das hole ich mir eben selber, indem ich mich selber da engagiere. Und das finde ich sehr bemerkenswert, was da, gerade weil du sagst, die Mädels haben das jetzt über so viele Jahre hinweg gemacht, das sieht man auch in den geschriebenen Fanfictions. Da haben Leute teilweise Webreihen geschrieben, die sind Millionen Wörter lang. Also das sind tausende von Seiten. Das ist der Hammer. Also,
weißt du, was eine der bekanntesten Fanfictions überhaupt ist? Und erfolgreichsten vor allen Dingen?
In der 50 Shades of Grey.
Ich dachte, ich kann jetzt mit meinem Wissen punkten. Aber, nee, das weiß ich aber weißt du auch, worauf das basiert?
Ja, natürlich auf Twilight. Sowas weiß ich, so einen trivialen Quatsch. Das ist klar.
Also ganz offensichtlich hast du dich jetzt dafür qualifiziert, beim nerdigen Trash Talk mitzumachen. Weil mir dieses Thema persönlich ja ziemlich abgeht. Habe ich mal eine befreundete Bloggerin, die Anna-Sophie, gefragt, Link zu ihrem Blog in den Shownotes. Die ist da emotional voll drin in diesem Thema. Mhm. Und sie hat gemeint, dass dieses Shipping zustande kommt, weil die Autorinnen und Autoren selbst mit mehr oder minder kleinen Andeutungen arbeiten, um eben diese Liebestheorien richtig zu befeuern. Und dass dann es für die Fans im Gegenzug sogar so ein bisschen nervig sein kann, dass es immer wieder angedeutet wird. Ja. Und dann kommt es aber nicht in den Kanon rein.
Das passiert nicht, genau.
Und hier kommen wir wieder zum Thema Selbstermächtigung der Fans, weil die sagen dann halt, na, wenn ihr das nicht macht, dann machen wir das halt.
Genau, ja. Und da geht es eben auch viel um diese, ja, eben nicht heterosexuellen Pairings, bei denen sich die großen Mainstream-Medien halt irgendwie nie getraut haben, das zu zeigen. Und die Fans sagen dann eben, hey, ihr könnt uns mal, wir machen das jetzt einfach selber. Und das finde ich eine coole Sache eigentlich. Also Fanfictions sind ja immer so ein bisschen verschrien, ja. Also das, was die kleinen Mädchen machen, um sich da irgendwie so ein bisschen rumzufangirlen und so, das finde ich ziemlich daneben, ehrlich gesagt, weil sich Leute da wirklich irrsinnig viele Gedanken machen. Natürlich ist die Qualitätsspanne groß, aber diese Kreativität zu haben, sich in was reinzuversetzen, was schon existiert, und da aber dann so viel Neues draus zu machen, das finde ich echt bemerkenswert. Also ich könnte es, glaube ich, nicht. Ich würde mich das gar nicht trauen, sozusagen, da irgendwie in was Existierendes reinzugehen und das so zu verändern oder zu transformieren. Also finde ich ziemlich cool eigentlich.
Apropos Homoerotik, ich habe dann noch einen ganz kleinen Twitter-Shitstorm ausgelöst zum Thema Comic-Con. Und zwar, ich gehe so durch Gänge und gucke mir so diesen Manga-Bereich an und diesen Shop-Bereich, da gab es schon großen. Also man konnte wieder sehr, sehr, sehr viel Geld für sehr geiles und manchmal auch sehr ungeiles Zeug ausgeben. Und ich laufe da so und freue mich des Lebens und sehe dann so ein riesengroßes Plakat von einem Porno. Oder ja, bei japanischen Filmemachern ist es ja immer so eine Mischung aus kulturell anspruchsvoll und Porno. Ich habe da mal bei YouTube, tatsächlich bei YouTube, die jeden Scheiß löschen, gibt es den Trailer zu diesem Film und es ist schon sehr pornös. Das ist eine Veranstaltung, wo kleine Kinder rumrennen, ja. Teilweise 5, 6, 7, 8-Jährige. Dann sollte man nicht unbedingt Plakate von Pornos zeigen, wo auch unten die Szenen, so also Einzelszenen sind, die halt auch recht explizit sind.
Ja, die waren sehr explizit, ja, das habe ich mir auch gedacht.
Also natürlich, es kommt immer auf den Kontext an und wenn es jetzt ein einzelnes Bild gewesen wäre, hätte man sagen können, okay, ja, ne? Ja, aber es waren halt, ja, ich glaube, 10 Bilder, ja. Und es war halt unfassbar eindeutig, was die da machen.
Das war halt einfach so, auch so ein scheiß Riesenplakat, ja, das du fast nicht übersehen konntest, also wenn ich das richtig gesehen habe auf deinem Foto, ne? Und ich meine, wenn es halt so eine Art Erwachsenen-Area gibt, ja, wo du halt dann, das ist ja gar kein Ding, ne? Wer da dran Spaß hat, soll da dran Spaß haben. Aber es ist halt ein bisschen
genau, und weird. Ich habe das halt erst am Sonntagnachmittag gesehen, wo es so spät wäre. Ansonsten wäre ich gegangen irgendwie zur Leitung und hätte gesagt, hier, ist es wirklich so gemeint, wie es sein soll? Und dann, so bin ich halt zum richtigen Allmann geworden und habe meine Wut quasi durch Twitter Ausdruck verliehen. Und dann dachte ich mir, Moment, wenn du schon jetzt so auf Allmann machst, du kommst auch aus Ostdeutschland. Und was machen Ostdeutsche? Gehen zu Facebook. Und dann habe ich bei Facebook nochmal. Und dann gab es da ganz viele Diskussionen drunter. Und viele tatsächlich kamen auch, haben gesagt so, uns ist es auch aufgefallen, uns gefällt es nicht. Die es vorher nicht gesagt haben. Wahrscheinlich war ich der Erste, der irgendwie es verbalisiert oder verschriftlicht, besser gesagt. Und ich habe da noch länger nachgedacht. Ich glaube, das tut so ein bisschen den strukturellen Sexismus in der Gesellschaft darstellen, wenn es jetzt nämlich nicht irgendwelche geilen Asialesben gewesen wären, die ja drauf sind auf dem Foto, sondern schwule Paare oder so, dann hätte das Plakat keine 5 Minuten da gehangen, weil irgendjemand gekommen wäre, hätte sich beschwert. Meine Kinder dürfen noch keine nackten Männer gucken.
Naja, das glaube ich auch. Also das, von daher ist es halt schon sehr, es ist halt so wieder diese klassische Doppelmoral, ne? Und ich bin mir halt auch immer nicht sicher. Ich meine, man weiß, dass es hierzulande doch häufig passiert, dass die Leute die japanischen Sachen, seien es jetzt Animes, Mangas oder wie auch immer, irgendwie automatisch immer schnell mit Porno assoziieren, obwohl das ja miteinander nicht notwendigerweise was zu tun hat, sondern nur einen sehr kleinen Schnittbereich hat. Und man befeuert, glaube ich, das noch so ein bisschen, wenn man sowas dann noch irgendwie groß präsentiert.
Das Witzige war dann noch, mich hat dann, ich glaube, 3 Tage, nachdem ich das bei Twitter gepostet habe, ein Bekannter von mir angeschrieben, hat so gesagt, hey, das werdet ihr doch bestimmt in eurem Podcast thematisieren. Ich habe den Film da, willst du ihn dir mal angucken? Dann kannst du eine Rezension machen im Podcast. Und wir machen bald das neue Spin-off, es muss irgendwas mit N sein. Wir machen den notgeilen Trash-Talk mit dem
Und wie macht ihr denn den nicht?
Schreibt in die Kommentare, ob ihr das wollt.
Nein, das wollen wir nicht.
Das war eigentlich aber auch der einzige negative Punkt auf der gesamten Convention. Ansonsten, es war wirklich, wirklich gut. Und am Ende stellt man sich natürlich immer die Frage, lohnt sich das überhaupt? Ich muss ehrlich sein, wenn ich jetzt nicht ein Presseticket hätte, sondern müsste halt, ich verfahre ungefähr mit dem Auto, ich meine, wir haben eine Gruppe von 4 Leuten, da hat sich ein bisschen relativiert, aber ich verfahre so um die 60 Euro Benzin ungefähr, mit dem Zug wären es noch sehr, sehr viel mehr. Dann nochmal Eintritt, 30 Euro, Parkgebühr noch 10 Euro und dann gibt es natürlich viel Geld aus, ne? Weil es gibt tolle Sachen, die du irgendwie im normalen Comichandel jetzt nicht sofort kriegst, oder?
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, nur um ein paar Cosplayer anzugucken und mich vielleicht mal auf ein paar Fotopoints knipsen zu lassen. Aber nächstes Jahr gehe ich wieder hin. Auf jeden Fall. Weil es ist schon eine wirklich gute Veranstaltung. Und das Klientel ist halt, wie ich letztes Jahr schon gesagt habe, es gibt halt die echten Nerds, die da sind, aber es sind gar nicht so viele. Das meiste sind halt wirklich Familien mit Kindern, die, wir haben mal einen Superheldenfilm im Fernsehen gesehen oder im Kino gesehen. Ja. Und da ist doch irgendwas mit Superhelden und die gehen da hin und freuen sich des Lebens und ich habe mich gefreut, die haben sich gefreut, alle haben sich gefreut.
Ja.
Ich würde sagen, die beste Comic-Con, die halt so eine populäre Fantasy-Fantastik-Con ist in Deutschland.
Also was ich halt auch toll fand, also zumindest letztes Jahr, ich nehme an, dass das dieses Jahr nicht anders war, ich finde, dass auch so diese Varianz an Cosplay einfach sehr groß ist und sehr schön. Also man sieht, wenn man so auf die RPC fährt oder auch in Leipzig bei der LBM, man sieht oft irgendwie ähnliche Sachen. Irgendwie Sachen, die so dem typischen Mainstream entspringen. Und ich finde, auf der Comic-Con in Stuttgart, da gab es einfach Sachen, wo ich dachte, krass, das sieht geil aus. Ich habe keine Ahnung, was du darstellst, aber es ist sau cool. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also wirklich einfach nur mal die Cosplays anschauen.
Dann kommen wir mal zur Medienschau. Und da du jetzt quasi das Nesthäkchen bist, darfst du anfangen.
Okay, dann fange ich an. Ich muss zugeben, also da ich Autorin bin, stelle ich ja immer gerne Bücher vor. Irgendwie scheint mir das stimmig. Ich habe im Moment so eine kleine Leseflaute leider, was nicht daran liegt, dass ich nichts zu lesen hätte, aber dass ich irgendwie nicht gut dazu komme. Deswegen ist mein letztes gelesenes Buch schon ein bisschen her. Ich stelle es aber trotzdem sehr gerne vor, weil es mir herausragend gut gefallen hat. Und zwar sind es die 13 Gezeichneten von Judith und Christian Vogt. Erschienen im Bastei-Lübbe Verlag, der erste Band vergangenes Jahr, der zweite Band jetzt erst im April, vor einer Weile, ich glaube im April. Und der dritte Band, denke ich, ist dann für nächstes Jahr geplant, das weiß ich nicht ganz genau. Es heißt ja immer so, klassischerweise Fantasy und Schießpulver, das geht nicht. Das wollen die Fans nicht lesen, das ist doof. Bitte schön im Mittelalter bleiben mit Burgen und Schwertern und so. Glücklicherweise haben Judith und Christian sich nicht an diesen Rat gehalten, sondern haben bei den 13 Gezeichneten Fantasy mit Schießpulver und mit Elementen der Industrialisierung verbunden, sodass am Schluss ein Setting entsteht, das am ehesten so an die napoleonische Ära erinnert. Und das passt ganz gut in ein Genre oder Subgenre, das sich Gunpowder Fantasy nennt, das sich eben zum einen durch dieses Setting auszeichnet, zum anderen auch dadurch, dass es weniger darum geht, dass das böse TM bekämpft wird, wie in der High Fantasy, sondern es geht eher um soziale Fragen, um Gerechtigkeit, um Sozialgefüge, um Technik, Fortschritt und so weiter. Die 13 Gezeichneten spielt in der altehrwürdigen und eher traditionalistischen Handwerkerstadt Signa. Dort hüten die Handwerksmeister seit Jahrhunderten die Kunst der sogenannten Zeichen, der Handwerkszeichen. Und diese Handwerkszeichen sorgen dafür, dass ihre Machwerke besondere Fähigkeiten oder besondere Eigenschaften bekommen. Und die unterliegen auch sehr strengen Auflagen und dürfen nur vom Meister an den Schüler, und ich gendere das jetzt ganz bewusst nicht, weitergegeben werden. Die Frauen sind da ein bisschen außen vor. Allerdings haben die Zeiten sich geändert und die Stadt Signa wurde von der aktuell mächtigsten Macht innerhalb dieses Gefüges erobert, nämlich von Aquintien. Und die haben die Stadt dazu gezwungen zu kapitulieren und sich ihrem Regime zu unterwerfen. Und die hätten natürlich auch ganz gern dieses Geheimnis der Zeichen, gerade um ihren Kriegszug weiter voranzutreiben. Allerdings gibt es jetzt dann eine Handvoll Rebellen, die sich mit diesem Zustand nicht abfinden wollen und die im Geheimen einen Schlag gegen die Besatzer planen. Und gleichzeitig regt sich aber tief unter der Stadt, unter dem Bleiberg, auf dem Signa errichtet ist, eine Macht, die viel älter ist als die Zeichen, die aktuell in Signa bekannt sind und die aus gutem Grund irgendwo da ganz tief in den Katakomben verscharrt worden sind. Und das beides zusammen ergibt dann eine, im wahrsten Sinne des Wortes, explosive Mischung. Mir hat die Story deswegen super gut gefallen, weil sie sehr wendungsreich ist. Die Twists sind sehr gut platziert. Es ist immer, wenn man das Gefühl hat, jetzt läuft es gerade ganz gut, passiert wieder irgendwas. Gerade so dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen dem Protagonisten und ihrem Gegenspieler ist sehr gut gelöst. Erinnert mich so ein bisschen an so, keine Ahnung, Catch Me If You Can. Ja? Also man jagt sich die ganze Zeit und mal hat der eine die Nase vorn, mal der andere. Und das fand ich sehr, sehr gut. Der Weltenbau ist auch total stimmig. Aber so der größte Bonus, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, ne? Ich bin ja so ein Charakterleser und die Charaktere fand ich richtig großartig. Ich habe mich sehr, sehr gut, sehr, sehr wohl gefühlt mit diesen Figuren, weil sie sehr lebendig, sehr authentisch sind. Und was ich auch total super fand, ist, dass die Stärken und Schwächen sehr gut gewichtet sind. Also jeder dieser Charaktere hat eben was er gut kann, was er nicht so gut kann oder sie. Und jede kann aber auch diese Stärken gleichermaßen einbringen. Also da gibt es zum Beispiel David, einen Fechter, der ein hervorragender Kämpfer ist, aber seine Klappe nicht halten kann, wenn es drauf ankommt und sich da immer wieder in Schwierigkeiten bringt. Oder umgekehrt Ismail, der eher der Dichter ist, der rhetorisch sehr geschickt ist, aber dafür körperlich nicht viel drauf hat. Aber jeder dieser Charaktere kann sich halt gleichermaßen einbringen in dem Kampf gegen die Unterdrücker und das ist sehr, sehr cool gemacht und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und den ersten Band habe ich schon gelesen, fand ich, wie gesagt, großartig, hat am Ende auch einen Cliffhanger. Das heißt, es bietet sich an, den zweiten Band schon mal dazu zu legen, weil man muss, will und unweigerlich weiterlesen. Es geht quasi gar nicht anders.
Ich lese den zweiten Band ja aktuell gerade und ich bin noch nicht ganz so weit gekommen, aber
Ich habe jetzt das erste Drittel ungefähr vom zweiten Band.
Dann bist du schon weiter als ich. Wie findest du bis jetzt den zweiten Band?
Ich finde ihn reifer. Ich finde, man merkt, dass Judith und Christian sich gerade, was so die Themen angeht, die eher so auf der Metaebene mitlaufen, eben so diesen Kampf der Marginalisierten gegen das Unterdrückersystem, und das, finde ich, wird noch deutlich stärker gewichtet, ohne dass man jetzt das Gefühl hat, da kommt jetzt jemand mit dem Holzhammer und haut einem das ins Hirn. Aber ich finde, man merkt, dass die beiden sich da auch so ein bisschen weiterentwickelt haben dahingehend.
ist es wieder so episodisch. Also beim ersten Band hatte ich ganz stark das Gefühl, ich habe so eine, weiß ich nicht, zehnteilige Netflix-Serie vor mir, wo jedes Kapitel eine abgeschlossene Folge ist, die aber so ein kleines bisschen den Metaplot voranbringt.
Kann ich schwer sagen. Ist mir jetzt beim ersten nicht so aufgefallen. Das wird beim zweiten, glaube ich, dadurch ein bisschen verändert, weil unterschiedliche Schauplätze da sind. Weil sich ja auch die Perspektivträger teilweise in unterschiedlichen Orten befinden etc. Dadurch hat man generell ein bisschen mehr Dynamik drinnen als im ersten, wo das noch sehr linear lief eigentlich.
Okay, dann bin ich mal gespannt und werde dann fleißig weiterlesen. Okay, dann kommen wir zu meiner Medienschau und da passt fleißig Lesen richtig gut, denn es geht um die 18-bändige Urban-Mystery-Reihe Der Gesang der Strügen. Es ist eine Comic-Reihe. Und vor einigen Tagen ist der letzte Band erschienen. Und es gibt im Prinzip nur ein einziges Wort, was meine Gefühle dafür beschreiben kann. Nämlich, endlich. Endlich ist es da. Es ist unglaublich, wie lange ich auf den Abschlussband warten musste. Den ersten Band brachte Bunte Dimension im Herbst 2005 auf den Markt. Also 14 Jahre hat es gedauert. Und der 17. Band, der jetzt auch schon wieder vor 2,5 Jahren erschienen ist, hat auch mit einem unfassbar fiesen Cliffhanger geendet. Also ich habe wirklich, wirklich lange gewartet und meine Erwartungen waren entsprechend natürlich ein bisschen höher. Dabei ist die Genrebezeichnung Urban Mystery, die ich hatte, eigentlich gar nicht richtig, aber zumindest nur zum Teil richtig, weil die Reihe immer mal wieder das Genre ändert. Im ersten Zyklus, der 6 Bände umfasst, war das mehr noch so klassischer Akte X-Plot, wo man sich dann die ganze Zeit gefragt hat, gibt es jetzt wirklich Monster oder ist es alles eine Einbildung oder was weiß ich? Dann im zweiten Zyklus, das sind mal wieder 6 Bände, da wechselt das Genre dann zu trashigen Action-Pulp, welcher mit deutlich mehr Nackt- und Gewaltszenen versucht hat, sich von seinem Vorgängerzyklus abzuheben. Und der war halt auch sehr übertrieben, was so gerade die Action anging. Und im dritten Zyklus fokussierte man sich anfangs vor allem auf so Verrat und Intrigen, um jetzt im letzten 18. Band Postapokalypse anzubieten. Aber worum geht es jetzt überhaupt? Im ersten Zyklus müssen der ehemalige Sicherheitschef des Präsidenten, der heißt Kevin, und die Profikillerin Debra zusammenarbeiten, um herauszufinden, ob es die Strügen wirklich gibt und was es eigentlich sein soll. Spoiler, ja, es gibt die Strügen. Und zwar handelt es sich dabei um uralte, geflügelte Monster, die mit den höchsten Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft verflochten sind. Im zweiten und dritten Zyklus kämpfen Kevin und Debra dann gegen die Strügen und ihre menschlichen Helfer. Und der Kampf eskaliert dann so weit, dass im 17. Band die Welt untergeht. Deswegen sind wir jetzt bei der Postapokalypse, also denn sie geht nur so halb unter. Ein bisschen was ist noch da, aber alles ist kaputt. Die Menschen sind degeneriert und mutiert und die Strügen sind alle ausgestorben. Also fast, weil einer lebt noch und genau den letzten jagen Kevin und Debra mit ihren verbliebenen Verbündeten. Und diese wiederum, also Kevin und Debra und ihre Verbündeten, werden von den mutierten Menschen gejagt. Also im Prinzip ist es so ein wirklich typischer Plot, Reise durch die Postapokalypse. Und im Prinzip passiert gar nicht mehr so viel im letzten Band. Es gibt ganz viel pseudophilosophisches Metageschwafel. Menschen können gut, aber auch böse sein. Wer hätte das gedacht? Und das wechselt sich immer mal wieder ab mit kurzen, öfters mal auch gewalttätigen Intermezzos mit anderen Überlebenden. Ne? Genre-typische Reise durch die Postapokalypse. Der 18. Band Mythen ist ein atmosphärisch dichter, überaus würdiger Abschluss einer insgesamt guten Reihe. Aber auch der letzte Band hat wieder so eklatante Schwächen, die die ganze Reihe hat. Und deswegen ist die Reihe auch nicht sehr gut, was sie sein könnte, sondern nur gut. Und zwar der Autor Erik Corbrandt, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, kann zwar wirklich hervorragend lange verzweigte Handlungsstränge entwerfen, er scheitert aber wirklich konsequent daran, seine Figuren ordentlich zu charakterisieren. Gerade Debra, die ab dem zweiten Zyklus die alleinige Hauptfigur ist, da hat man fast den Eindruck, als würde der Autor die Arbeit verweigern. Oder als ob ihm die Figur scheißegal wäre. Ich meine, wir reden ja über 18 Bände, das sind ungefähr 900 Seiten. Und ja, jetzt werden wir die Leser sagen und die Leserinnen sagen, aber sie öffnet sich im letzten Band doch der Liebe, das ist doch sowas wie Charakterprogression. Ja klar, aber der Autor nutzt das eben nicht für eine Charakterentwicklung, sondern lediglich für den sexistischen Gag, dass sie nach dem Sex endlich mal gute Laune hat.
Na, juhu.
Ja, ne? Aber ich mich jetzt noch mehr aufrege. Davon mal abgesehen ist der Gesang der Strügen eine wirklich gute atmosphärisch dichte und erzählerisch konsequente Mystery-Reihe, die trotz ihres großen Umfangs wirklich nie langweilig wird, weil sie immer mal wieder das Genre wechselt und weil die Handlungsstränge wirklich clever miteinander verflochten sind. Insgesamt kann ich es also doch empfehlen.
Alles klar.
So, und wir waren im Kino zusammen.
Jawohl.
Erzähl.
Fein erst. Wir haben uns angeschaut. Spider-Man Far From Home. Ich muss gleich mal vorweg schicken, ne? Ich hatte Endgame noch nicht gesehen. War eine blöde Idee im Nachhinein. Gut, war mir klar, ne? Also, falls ihr Endgame noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, dann kommt vielleicht 10 Minuten später in den Film oder 15 Minuten. Dann werdet ihr nur teilweise gespoilert. Aber ich hatte das in Kauf genommen, billigend tatsächlich. Es geht auch kaum anders. Aber ja, mir hat er gut gefallen. Dir?
Auch. Aber worum geht's denn eigentlich?
Es ist letzten Endes die relativ brauchbare und relativ logische Fortführung. Die Avengers sind nicht mehr da. Die Welt hat keinen Schutz mehr gegen irgendwelche außerirdischen oder sonst irgendwie übersinnlichen Mächte. Und plötzlich scheint aber trotzdem wieder ein Angriff zu erfolgen. Und es passieren einige Dinge, die nicht auf wissenschaftliche Weise erklärbar sind und die auch sehr viel Schaden anrichten. Und am Ende hat Nick Fury keine andere Wahl, als seinen letzten noch verbliebenen Avenger zu mobilisieren, nämlich Spider-Man. Aber eigentlich würde Peter Parker viel lieber auf Abschlussreise nach Europa gehen mit seiner Schulklasse und mit MJ, auf die er ja schon ziemlich abfährt. Und das funktioniert dann so halb.
Genau, weil halt so zufällig immer ganz genau da, wo die Urlaub machen, gerade die Monster auftauchen. Und dann muss er halt sich dann doch in seinen roten Spandex-Anzug reinschlüpfen und muss die Monster bekämpfen. Anscheinend sind die Monster aber wirklich mega stark, das sind so Elementarmonster. Und dann kommt so ein mysteriöser Mann, der passenderweise Mysterio heißt, der plötzlich diese Monster alle bekämpfen kann. Und die verbünden sich dann auch so ein bisschen. Aber es gibt natürlich wieder dunkle Geheimnisse, die wollen wir jetzt nicht spoilern. Es sei denn, ihr kennt die Comics, dann wisst ihr schon, wer der wahre Bösewicht ist. Und wie fandst du denn so die Mischung aus diesem jugendlichen Reiseabenteuer, Liebesgeschichte auch so ein bisschen mit MJ und der klassischen Action, wie man es halt aus Superheldenfilmen kennt?
Ich fand die ganz gut gemacht. Also ich finde die neuen Spider-Man-Filme, ich habe es schon mal gesagt, ich bin gar kein Fan von Spider-Man. Der ist nach Superman mein am wenigsten gemochter Superheld. Aber ich finde, dass die neuen das sehr, sehr gut machen, weil sie tatsächlich einen modernen Spider-Man zeigen. Einen Spider-Man, der auch sehr überzeugend Teenager ist. Also ich finde gerade diese Szenen, diese Interaktion zwischen den Freunden, zwischen den Klassenkameraden, zwischen den Teenagern, sehr überzeugend. Wirkt nicht so wie in diesen Highschool-Komödien oder so, sondern eigentlich schon glaubwürdig. Und das gefällt mir sehr gut. Und ich finde auch, dass sich das sehr gut mischt, dadurch, dass das auch thematisiert wird. Er ist ein Superheld, ja, er hat aus großer Kraft und so weiter. Und gleichzeitig ist er aber eben auch Schüler und er ist 16 und er ist Teenager. Und dieses Spannungsfeld nimmt der Film, denke ich, ganz gut auf. Und Spoiler, die Post-Credit-Scenes lassen auch vermuten, dass es in die Richtung weitergeht.
Und da du ja noch nicht alle Teile gesehen hast, eigentlich ist ja Endgame der Abschluss von den ersten 22 Filmen. Ist jetzt Spider-Man mehr so ein kompletter Abschlussfilm oder ist es quasi ein Übergangsfilm?
Ja. Also ich finde, wir hatten ja schon drüber gesprochen, es ist ein ganz guter Übergang eigentlich, weil es nochmal aufgreift, was passiert ist und weil es sozusagen die Brücke schlägt zu dem, was nach den Avengers sein kann oder sein könnte oder sein wird. Und natürlich hat man auch wieder Kontakt mit alten Bekannten, ne? Nick Fury habe ich vorher schon genannt, auch die anderen werden zumindest mal am Rande erwähnt, aber es wird eben auch klar, es geht jetzt hier in eine neue Richtung und man schließt so ein bisschen ab mit dem, was war. Und das, denke ich, ist eine ganz gute Lösung gewesen insgesamt. Also ich denke, man kann die beiden Spider-Man-Filme zum Beispiel auch ganz gut völlig losgelöst vom restlichen Marvel-Universe anschauen, habe ich zumindest das Gefühl. Also ich habe ja jetzt eben Endgame nicht gesehen. Ich habe auch tatsächlich Infinity War noch nicht gesehen. Also ich bin noch total hinten nach. Aber ich hatte keine Verständnisprobleme. Und das geht mir bei Marvel immer so, dass ich mir denke, wer bist du denn jetzt schon wieder? Was soll das? Hä? Was macht der da? Wer ist das? Hatte ich hier nicht. Also das funktioniert gut eigenständig.
Gab es Dinge, die dir nicht so gut gefallen haben?
Die mir nicht so gut gefallen haben. Ich finde, dass der Twist, TM, ich werde jetzt nichts dazu sagen, weil kein Spoiler, relativ früh sehr offensichtlich war. Ich finde es gut, dass sie ihn nicht zu lange rausgezögert haben. Es ist kein sehr tiefer Film. Also ich finde, da gibt es andere Marvels, die gerade was die Figureninteraktion angeht und so weiter, noch wesentlich mehr in die Tiefe gehen. Aber es sind halt auch Teenager. Also ich finde das von daher für diesen Film okay und angemessen.
Was mir aufgefallen ist so ein bisschen, das CGI ist nicht ganz so stark, wie ich es von anderen Filmen kenne. Hm. Es gibt so ein paar, ich will jetzt sagen mal, albtraumhafte Sequenzen, wo er so ein bisschen verwirrt ist, der gute Junge. Und da musste ich ganz stark denken, es gibt so einen Animationsfilm, ich glaube aus Russland, der ist jetzt 10 Jahre alt, der heißt Nein oder Neun. und es sah ungefähr von der optischen Qualität genauso aus. Mhm. Ne? Und wenn man so guckt, wie zum Beispiel jetzt Endgame war und die vorherigen Marvel-Filme, es ist immer noch gutes CGI, aber es hätte besser sein können. Mhm. Aber ich muss insgesamt sagen, es hat mir gut gefallen. Es wird nicht mein neuer Lieblingsfilm werden. Man kann sich gut angucken. Es ist
sehr unterhaltsam, finde ich.
Eine Frage noch, das ist ja immer so eine ganz kontroverse Sache bei Marvel-Filmen. Wie fandest du denn den Humor? Zu viel, zu wenig, deplatziert?
Fand ich stimmig, fand ich okay. Gerade eben, weil wir uns ja auch mit diesen Teenagern in diesem Teenager-Bereich bewegen und da passte das ganz gut. Wir haben witzigerweise gestern Abend erst den dritten Thor geschaut, wo ich überrascht war, weil der, finde ich, sehr viel Humor drin hat. Also überraschend viel eigentlich, hatte ich nicht erwartet. Aber ich kann damit gut umgehen. Wenn der Film von Anfang an das so hat und das durchzieht, passt es für mich. Und wie gesagt, beide waren jetzt nicht so unglaublich deep von der Story oder von der Charakter. Weil Charakterentwicklung ist durchaus da und zeigt sich auch. Aber es ist kein sehr ernster Film, sondern er bleibt ganz gut so, changiert so zwischen Humor und Ernsthaftigkeit. Weil ich finde, es sind durchaus auch emotionale Szenen drin, die auch sehr gut funktionieren. Das passte für mich.
Wer war deine Lieblingsfigur?
Das ist ganz schwierig. Ich finde gerade, die Figuren sind stark bei diesem Spider-Man, weil die eigentlich grundsätzlich alle sehr schön auch für sich funktionieren. Man hat nicht das Gefühl, die sind alle so Sidekicks von Peter Parker und existieren nur, um ihm irgendwie da zu assistieren, sondern die funktionieren sehr gut. Aber mein feministisches Herz schlägt natürlich für MJ.
Ich habe ja fast gedacht, du würdest den Lehrer sagen, weil der Lehrer echt witzig war.
Der war auch witzig.
Der Lehrer hat mir wirklich gut gefallen. Das war so typisch ein Klischee eines überforderten Schullehrers. Aber das war wirklich lustig. Aber ansonsten, ich bin ja ein riesengroßer Nick Fury-Fan. Samuel Jackson, auch wenn er jetzt mittlerweile schon 70 ist, er ist einfach die coolste Sau im ganzen Marvel-Universum.
Nee, also ich finde, man kann ihn super anschauen, man kann ihn wirklich gut empfehlen. Das ist ein sehr, sehr schöner Film. Man muss ihn, also wir haben ihn in 2D gesehen, hat voll gereicht, finde ich. Also vielleicht funktionieren die Effekte in 3D besser, aber ich kann es mir kaum vorstellen. Aber ja, hat Spaß gemacht.
Dann noch ein letzter Titel, es ist wieder eine gemeinsame Medienschau. Und es ist auch jetzt so ein kleines verbindendes Element zwischen dem Anfang unserer Folge und dem weiteren Verlauf. Und zwar starte ich mit einem kleinen Ask Me Anything. Dich habe ich ja schon mal gefragt, ich frage ja immer im Interview, gerade wenn Autorinnen oder Autoren sind, wie hast du angefangen mit Lesen, deine ersten Bücher, wie bist du zum Schreiben gekommen und so weiter und so fort. Und das war eine Frage, die mir zum Beispiel gestellt worden ist und die möchte ich jetzt beantworten. Ich war jetzt jeder große Fantastikleser. In der Schule mussten wir lesen irgendwie Momo und was gibt's noch alles, der Wunschpunsch. Ich konnte nie was mit Fantastik anfangen. Ich war jemand, der in der Grundschule ganz viel Enid Blyton gelesen hat, solche Detektivgeschichten und so, das fand ich total cool. Und als ich dann so 12, 13, 14 war, bin ich dann gleich auf die Politik-Thriller, so Tom Clancy und so umgestiegen. Ich habe erst Mitte 20 angefangen, Fantastik zu lesen. Und es geht jetzt um Enid Blyton und zum Thema toxische Nostalgie. Es gibt jetzt nämlich eine neue Reihe von Enid Blyton. 5 Freunde werden erwachsen. Das ist eine Buch-Hörbuchreihe. Wir haben die Hörbücher gehört. Es geht halt um diese 5 Helden, also Georgina, Julian, Richard, Anne und den Hund Timmy. Und sie sind jetzt erwachsen geworden und sind halt so typische Millennials, die nichts auf die Kette kriegen. Und erzählst du, weil sonst fange ich an, gleich toxisch nostalgisch zu werden.
Ja, also ich habe vielleicht muss ich mal die Titel vorlesen, damit man ungefähr weiß, womit wir uns hier beschäftigen. Also diese beiden Hörbücher heißen 5 Freunde essen glutenfrei und 5 Freunde werden Helikoptereltern. Es gibt noch einen dritten Teil, habe ich gesehen, der heißt 5 Freunde verzichten auf Alkohol oder so.
Und dann gibt es im englischen Original irgendwie 5 Freunde machen ihren eigenen Brexit und 5 Freunde vergessen den Muttertag und...
Das ist einfach so schlecht.
Ich glaube, 5 Freunde gehen zum Teambuilding oder irgend sowas.
Als ich das gesehen habe, als Philipp mir das gezeigt hat, da habe ich mich dann halt gefragt, okay, was will das jetzt von mir? Ja, ist das ernst gemeint? Ist das Kunst oder kann das weg? Ist das Satire? Was ist es? Und ehrlich gesagt, kann ich es mir bis jetzt nicht beantworten, obwohl ich es gehört habe. Was meinst du? Ist das Satire?
Ich glaube, es versucht Comedy zu sein, aber es ist ja schlechte Comedy.
Das kann auch sein.
Ich habe ein Interview gelesen mit dem Autor der englischen Bücher und der hat halt gesagt, im Prinzip muss ich gar nichts machen, das schreibt sich von ganz alleine, weil ich habe 5 verschiedene Charaktere und die interagieren miteinander und dann passiert irgendwas. Und es ist halt irgendwie ein bisschen herzlos. Also es sind keine Detektivgeschichten mehr, wie die Titel auch schon andeuten, sondern es sind halt junge Erwachsene mit jungen Erwachsenenproblemen, die zugespitzt sind. Zum Beispiel jetzt in 5 Freunde essen glutenfrei. Logisch, die Anne kriegt ein Kochbuch geschenkt, wo halt dieses typische esoterische Verschwörungsding ist. Esst nur noch Gemüse und Fleisch ist böse und alles, was Gluten hat, ist böse und so weiter und so fort. Und die Anne wird dann total zu so einem diktatorischen, also alle Vorurteile, die man immer so hört, ja, ob genau. spaßeshalber oder ob ernst gemeint, über Veganer, passen dann auf Anne. Die ist dann so eine Ultra-Kampf-Veganerin, die alle anderen terrorisiert, so eine Ökodiktatur. Alles, wo die AfD-Wähler Angst haben, wenn sie früh aufwachen, genau das ist diese Anne. Und da muss ich einen kleinen Exkurs machen, weil es gab jemanden, an den ich erinnert war. Und zwar, ich bin ja auch bei Twitter genauso wie du, folgt mir. Und es gibt einen Account, den folge ich, weil es lustig ist. Und der heißt Das kleine Übel. Und das ist so eine Texterin aus Stuttgart. Und die wohnt in einer WG und der eine Mitbewohner hat eine Freundin. Und das ist auch genauso wie diese Anne. Also so eine total moralisierende Öko-Tante, die halt allen versucht, schlechtes Gewissen zu machen und nur ihr Wissen und ihr eigener Weg ist richtig. Und da gibt es ganz, ganz lange Threads zu, weil dann dieses kleine Übel quasi minütlich protokolliert, was die so alles anrichtet. Es ist so unfassbar witzig. Ich werde auf jeden Fall einen Account verlinken. Guckt euch das mal an, es ist echt witzig. Und genau an dieses Mädchen, sie heißt dann F in den Tweets, um ihre Persönlichkeit zu schützen. Und genauso ist Anne und die terrorisiert halt komplett die Gruppe. Und das ist halt nicht lustig.
Ja, es sind halt echt so, keine Ahnung, Witze für Achtjährige irgendwie so gefühlt. Ne? Also es ist so, als wenn alle Klischees und Vorurteile irgendwie bedient, die man sich irgendwie aus den Fingern saugen kann. Von daher kann ich mir das vorstellen, ja, wenn du tatsächlich dich nur hinsetzt und einfach die mal machen lässt und dabei aber jetzt irgendwie keine große Charakterentwicklung oder so im Kopf hast, dann kommen halt irgendwie Klischees raus. Das passiert halt automatisch, wenn man jetzt nicht groß nachdenkt. Von daher passt es irgendwie. Es ist halt wirklich so eine Aneinanderreihung von Klischees und deswegen ist es halt auch, also wie gesagt, ich fand es auch nicht wirklich witzig. Ich war die ganze Zeit so irgendwie völlig verwirrt beim Anhören, was mir das jetzt eigentlich sagen will. Soll das jetzt wirklich irgendwie eine Botschaft senden? Ja, entweder nach dem Motto, lebt nicht glutenfrei, das ist voll albern. Oder nicht, oder ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute nicht.
Also die erste CD ist halt echt mies. Und wenn ich mir nicht beide gekauft hätte, gleich ja. in einem Rutsch, hätte ich mir auch die zweite nicht gekauft. Die zweite, Fünf Freunde werden Helikopter, ist tatsächlich ein bisschen besser. Die lösen dann tatsächlich mal einen Fall, ganz am Anfang, ganz kurz. Und bekommen deswegen, weil sie irgendwie die nächsten Verwandten von dem Verbrecher sind, den sie gefangen haben, bekommen sie das Kind quasi in die Obhut. Und sind halt 5 Millennials, die noch nie ein Kind in der Hand hatten, versuchen mit dem Kind klarzukommen. Und dann, keine Ahnung, das Kind ist ein bisschen rot und die fangen an, bei Google zu suchen, was es für Krankheiten sind und werden dann total verrückt.
Genau, oder, das Kind dann Meningitis.
Oder müssen, genau, und müssen dann in irgendwelche Elterngruppen, wo dann die anderen Helikoptermütter, die jetzt runtergucken, ihr habt doch gar keine Ahnung von den Kindern und wir haben aber schon 50 Ratgeber gelesen.
Ja, dann gehen sie mit dem Kind zum Babykarate und zum, keine Ahnung, ich weiß, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, Babysprachkurs. Mit dem 7 Monate alten. Also es ist natürlich auch wieder ein bisschen albern, aber ich finde, es fand es auch nicht ganz so krass wie das erste. Es war ein bisschen unterhaltsamer zu hören. Aber ich weiß, wie gesagt, bis zum Ende nicht so genau, was die Zielgruppe von diesen Hörspielen ist. Ob sich das jetzt wirklich irgendwie an Erwachsene richtet. Es passt natürlich ein Stück weit schon, weil wenn man sich anschaut, dass die alten 5 Freunde ja auch immer ein bisschen so eine heile Welt, so ein heile Welt-Szenario entworfen haben, wo die Kids immer Ferien haben und wo immer schönes Wetter ist und bla. Kann man das natürlich übertragen, aber da, finde ich, ist es nicht clever genug dafür, sondern halt so ein bisschen trashy einfach. Aber es ist nicht trashy genug, um wirklich trash zu sein und es ist nicht intelligent genug, um wirklich intelligent zu sein. Es changiert auf so einer ganz unangenehmen Zwischenhöhe irgendwie.
Und da haben wir eine perfekte Überleitung zum Hauptthema, denn ich hatte bei diesen Hörbüchern das Gefühl, was die Star Wars Fans hatten, als sie den 8. Star Wars Teil gesehen haben. Denn wir kommen jetzt zum Thema toxische Nostalgie. Ich kam auf die Idee für dieses Thema. Letztens hat ein Kumpel von mir bei Twitter wieder ein Video gepostet, was den Titel hatte, Abrechnung mit Star Wars Teil 8. Und da erinnerte ich mich an viele Aussagen, besonders im Freundeskreis, aber natürlich auch in sozialen Medien, dass früher ja alles besser war. Und um bei Star Wars zu bleiben, dass halt nur die Originaltrilogie und mit viel guten Willen vielleicht noch Rogue One echte Star Wars sei und alles andere sei Schund. Was denkst du?
Also ich mochte Star Wars Episode 8, ich mochte ihn wirklich. Ich mag auch die alten, ich mag die, mag 1 und 2 nicht besonders, aber ich glaube, da bin ich nicht alleine. Ich habe da schon also ein bisschen was jetzt dazu gelesen, zu diesem ganzen Thema Nostalgie. Und es ist tatsächlich so, gibt es auch ganz viele Studien dazu, die sagen, wenn wir uns irgendwie aktiv auseinandersetzen mit Sachen aus unserer Vergangenheit, mit denen wir so nostalgische Erinnerungen haben, das lässt einen gut fühlen. Also man fühlt sich dann besser, man ist irgendwie zufriedener mit seinem Leben, optimistischer, blickpositiver irgendwie aufs Leben. Und es hat schon alles positive Effekte. Und natürlich arbeiten viele Filme auch mit genau diesem Effekt, dass sie sagen, wir wollen gerne, dass die Leute sich wieder an ihre Kindheit, an ihre Jugend erinnert fühlen. Pokémon Go ist ja auch so ein Beispiel. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich mehr Leute, die das deswegen spielen, weil sie es schon vor 10 Jahren oder 15 Jahren gespielt haben, als Neuspieler. Und das ist natürlich so eine ganz aktive Marketingstrategie auch. Man will die Leute damit ködern, mit dieser Nostalgie.
Kommen wir gleich mal zu einer Begriffsdefinition. Ich habe den Duden bemüht. Und zwar setzt sich toxische Nostalgie natürlich aus zwei Wörtern zusammen. Einmal aus Nostalgie. Und zwar, ich lese mal vor, vom Unbehagen an der Gegenwart ausgelöste, von unbestimmter Sehnsucht erfüllte Gestimmtheit, die sich in der Rückwendung zu einer vergangenen, in der Vorstellung verklärten Zeit äußert, deren Mode, Kunst, Musik und Ähnliches man wiederbelebt. Und toxisch wäre giftig oder durch Gift verursacht, aber in diesem Kontext passt wohl eher schädlich.
Schädlich, ja, genau.
Problematisch ist das nicht unbedingt, wenn du jetzt denkst, früher war alles besser, glaube ich, sondern es ist besonders dann problematisch, wenn nicht nur das Produkt angegriffen wird, weil neu ist schlecht, sondern auch die Person dahinter. Und da erinnere ich mich an eine Situation, das war letztes Jahr auf der Manticon. Da waren die GOT, also die Game of Thrones Superfans, da und haben einen Vortrag gehalten. Das war sehr interessant übrigens. Und der hat mit dem Appell geendet, man möge doch seinen Hass nicht gegen die Schauspieler richten, die diese bösen Rollen spielen in Game of Thrones, weil die Schauspieler ja nur Schauspielern.
Ja.
Für mich war das komplett fern, aber dann habe ich mal so geguckt, es gibt tatsächlich Leute, die anscheinend es nicht ganz.
Ja.
Und dann sagen, oh, mir ist es aufgefallen ganz stark tatsächlich bei der Episode 1 von Star Wars, um wieder zu Star Wars zu kommen. Es ist auch der für mich der aller schlechteste Star Wars Film überhaupt. Und der den kleinen Anakin gespielt hat, dieser Jugendliche, damals war es ja noch ein Kind, und der Schauspieler von Jar Jar Binks und so, die konnten hinterher auch nicht wirklich neue Rollen bekommen.
Krass, ja.
Einfach weil, nö, und wir hassen dich sowieso, weil du hast diese Rolle gespielt. Und die Leute konnten nicht trennen zwischen der Rolle und der Person. Und
das ist gefährlich, ja, das ist echt ziemlich kritisch. Also gerade in dem Fall, wo die Schauspieler natürlich mit dem Skript oder so oft gar nicht wirklich was zu tun haben. Ne? Ich meine, man kann dann meinetwegen mit den Drehbuchautoren oder Autorinnen irgendwie nicht d'accord sein, mit den Produzentinnen und Produzenten, fair enough, ja. Wenn man die dann irgendwie persönlich angreifen muss, ist jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber ich habe das auch gehört, also dass zum Beispiel der den Joffrey gespielt hat, der in Game of Thrones wirklich Drohbriefe und sowas bekommen hat. Und die Darstellerin von Cersei ist auch irgendwie massiv angegangen worden von Fans, wenn man sich auch denkt, wie kann man denn auf die Idee kommen, dass die damit irgendwas zu tun haben? Aber vielleicht ist es auch ein Kompliment an die Schauspieler oder Schauspielerin, ich weiß es nicht.
Um das mal auf das Rollenspiel zu bringen, ich erinnere mich an einen Blogger, der DSA, also das Schwarze Auge, unter der Verantwortung von Ulysses so sehr hasste, dass er all den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern pausenlos Inkompetenz unterstellte. Und ich glaube, da kommen wir schon zu einer von den Vorgehensweisen, die diese toxische Nostalgie mit sich bringt, nämlich das Gatekeeping. Also den anderen die Kompetenz abzusprechen, dass sie aus irgendwelchen Gründen an diesem Thema partizipieren dürfen. Ja. Um jetzt bei diesem DSA-Beispiel zu bleiben, so ungefähr so ein halbes Zitat. Ich habe schon 1984 die erste DSA-Edition mit Ulrich Kiesow persönlich gespielt. Nur ich kann entscheiden, welche Edition Mist ist und welche nicht. Du kannst es nicht.
Ja, das ist leider, hört man ja ziemlich oft. Und also gerade im Nerd- und Geek-Fandom ist das ja was gerade Frauen ganz oft zu hören kriegen, ne, du bist, also ich kenne das vor allem aus der Gamer-Szene ganz stark, dass man das weibliche Gamer immer irgendwie viel stärker zeigen müssen, dass sie ja dazugehören und dass sie das auch können, was man den Männern aber jetzt nicht groß absprechen würde. Und ich glaube, das ist so das Problem, wenn man irgendwie das Gefühl hat, ich bin da schon so tief drinnen, ja, dass ich da, dass man irgendwie einen Anspruch zu haben glaubt auf dieses Produkt. Das sieht man bei Star Wars ja auch ganz stark, ja. So hat Star Wars nicht zu sein. Oder bei Game of Thrones auch, ne, die letzte Staffel. Wir müssen die jetzt umschreiben, die passt uns nicht. Das ist so ein Entitlement, so ein Anspruchsdenken, das die Leute mitbringen. Dadurch, dass ich schon so lange Fan bin, habe ich ja irgendwie ein Recht, über das Produkt zu entscheiden. Nein, niemand hat das Recht, über dieses Produkt zu entscheiden. Man kann es nicht kaufen, wenn man es doof findet. Kein Ding, ne? Aber das zu bestimmen, wie es zu sein hat, damit es richtig ist, ist natürlich schon üble Sache.
Das Nicht-Kaufen ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel. Und da muss ich immer an den Solo-Film von Star Wars denken, der ja objektiv betrachtet ein wirklich guter Film ist. Und da wurde sehr viel mit Framing gearbeitet, damit die Leute nicht hingehen. Framing überhaupt ist der Prozess einer Einbettung von Ereignissen und Themen in ein Deutungsraster. Komplexe Informationen werden dadurch selektiert und strukturiert aufbereitet, sodass bestimmte Problemdefinitionen, Ursachenbeschreibungen, moralische Bewertungen und oder Handlungsempfehlungen in der jeweiligen Thematik betont werden. Mhm. Das hat übrigens Wikipedia gesagt. Und wenn ich an so denke, ist sehr oft geschrieben worden, auch bei Rezensionen zum Beispiel, warum der Solofilm nicht so schlecht ist wie gedacht. Aha. Anstatt zum Beispiel zu formulieren, ja, der Solofilm ist viel besser, als man erwarten würde.
Ja. Mhm.
Und du setzt allein schon mit, ist nicht so schlecht wie,
ja,
und ist viel besser als schon das Setting und das Framing, wie der Film von Konsumenten, wenn er die Rezension liest, erwartet wird.
Ja, das stimmt, das kann ich mir gut vorstellen. Der ganze Punkt mit der Nostalgie ist halt auch sehr ambivalent. Ne? Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, es löst positive Emotionen aus. Das ist ja grundsätzlich nichts Verkehrtes. Ne? Es ist ja ganz schön, wenn man irgendwie mal so einen alten Film von früher sieht und sich denkt, ach ja, mal damals und so, das ist ja ganz nett. Das Problem ist, was sich tatsächlich rauskristallisiert, dass es so ein bisschen ambivalent ist, weil es eben auch gerne mal passend zu Star Wars, ne, mit diesem Gedanken einhergeht, früher war eben alles besser und alles, was neu ist, muss schlecht sein. Darum gibt es tatsächlich auch Hinweise darauf, dass Leute, die zum Beispiel so Medienveränderungen, wenn die sich damit unwohl fühlen, dass die dann auch eher zur Nostalgie neigen, weil sie sich halt denken, ja damals, als es noch kein Netflix gab und so und als wir noch drei Programme hatten, das war viel besser und dementsprechend finden sie auch alles natürlich negativer, was sich dann irgendwie im Laufe der Zeit entwickelt. Ich glaube, das gilt auch für Filminhalte oder auch für Medieninhalte generell. Und das, finde ich, merkt man ganz stark in vielen Diskussionen, dass die Leute denken, ja, früher war doch alles super und gut, warum muss man denn die Sachen jetzt verändern? Warum muss man das denn jetzt anders machen? Und da zeigt sich das, denke ich, ganz klar, dass das so eine Kombination ist aus, ich möchte diese schönen Erinnerungen von damals wieder haben und ich möchte aber auch nicht, dass irgendwas anders wird. Es ist so ein ambivalentes Verhältnis irgendwie.
Was ich noch gefunden habe als so typisches Mittel für Leute, die toxischer Nostalgie nachgehen, ist das Agenda-Setting. Und das ist das Setzen von Themenschwerpunkten. Es gibt so diese Theorie, dass zum Beispiel die Medien keinen großen Einfluss darauf haben, was das Publikum zu einem bestimmten Thema denkt, aber sie haben einen erheblichen Einfluss darauf, worüber es sich überhaupt Gedanken macht.
Hm.
Und mir ist es beispielsweise aufgefallen, wenn so Nebenkriegsschauplätze eröffnet werden, das war bei Captain Marvel zum Beispiel, dass es hieß, Brie Larson hasst Männer, weil sie mal irgendwie gesagt hat, sie wünscht sich mehr weibliche Redakteurinnen bei Interviews. Oder die Ghostbuster-Neuverfilmung, da wurde im Prinzip überhaupt nicht darüber gesprochen, ob dieser Film gut oder schlecht war. Ich fand ihn gar nicht so schlecht, aber er war auch jetzt nicht gut. Da wurde die ganze Zeit darüber gesprochen, dass es jetzt Mädchen sind,
ja,
und keine Männer mehr.
Frauen.
Nee, Frauen, Entschuldigung. Also, dass es jetzt Frauen sind und keine Männer mehr. Du als Psychologin, wie komme ich denn aus dieser Falle der toxischen Nostalgie wieder raus?
Gute Frage. Ich glaube, man muss sich irgendwo bewusst machen, ich glaube erstmal, dass man sich bewusst macht, dass es sie gibt, ist schon mal ein guter Punkt. Und dann muss man sich natürlich, glaube ich, auch bewusst machen, dass nicht alle Menschen das Privileg haben, diese Nostalgiegefühle zu haben. Wenn ich eine scheiß Kindheit hatte, ja, oder eine Kindheit, wo ich einfach mich mit keinen Heldinnen oder Helden identifizieren konnte, weil es keine gab, weil niemand da war, der so war wie ich, dann fehlt mir vielleicht einfach dieser Zugang. Und ich finde, man sieht das ganz gut jetzt aktuell an dieser Diskussion um Ariel. Letzte Woche kam ja raus, Disney macht eine Ariel-Realfilm-Adaption und die Hauptdarstellerin ist schwarz, die Ariel spielen wird. Und da habe ich das ganz oft gelesen von Leuten, ja, grundsätzlich finde ich das schon gut, dass die jetzt schwarz ist, aber ich hätte mir doch lieber meine Ariel gewünscht, ja, die Blasse mit den roten Haaren. Und da zeigt sich, denke ich, ganz gut, dass die Leute diesen Wunsch nach dem eigenen nostalgischen Erlebnis höher bewerten, als die Tatsache, dass jetzt auch, keine Ahnung, schwarze Kinder oder generell Kinder of Color die Chance haben, hier eine Heldin zu sehen. Weil die Filme werden ja nicht, die gehen nicht verloren, das ist ja das Schöne dran. Ich kann mir immer noch die alten Star Wars Teile anschauen und mich in meiner Nostalgie winden. Ich kann mir immer noch den alten Ariel-Film anschauen und zwar nur den mit der Synchronisation von 89 und mich daran freuen. Ich habe auch immer noch den alten Aladdin-Film im Regal stehen und gucke den ganz gerne mal. Aber man muss das so ein bisschen trennen davon, dass sich nichts verändern darf. Das ist der Punkt. Und so ein bisschen gucken, wo sind meine eigenen Befindlichkeiten, meine eigenen Bedürfnisse und welche Bedürfnisse haben vielleicht andere Leute? Und warum sollte ich vielleicht auch anderen Leuten mal die Chance geben, ihre Bedürfnisse durchzusetzen? Weil wenn wir ehrlich sind, wenn es jetzt für jeden Disney-Film ein Remake gibt, dann sieht es ganz schön düster aus für die People of Color und für die queeren Menschen und so weiter. Weil es einfach Filme aus einer Zeit waren, wo sich darüber keine Socke Gedanken gemacht hat. Und ich finde es schön, dass man sich Gedanken drüber macht jetzt und dass man das ein bisschen aufbricht. Ich finde aber auch, dass Disney da ein problematisches Doppelfeld aufmacht. Die wollen natürlich diese Nostalgie bei den Leuten. Ne? Die wollen, dass die ins Kino gehen, weil sie sich denken, ach schön, König der Löwen, ha, oder Ariel, ach war das schön damals. Und gleichzeitig wollen sie aber auch, was ich sinnvoll finde, die Probleme, die die alten Filme hatten, ein bisschen aufpolieren. Und diese Balance zu halten, ist schwierig. Da müssen sich echt die Leute selber hinsetzen und mal ein bisschen reflektieren über ihre eigenen nostalgischen Gefühle und wie viel sie wollen, wie viel sie zulassen möchten. Und wie gesagt, uns wird nichts weggenommen. Die Ariel bleibt und ist immer da.
Mir kam jetzt gerade so der Gedanke, wo du erzählt hast, dass ja auch Minderheitengruppen sich repräsentiert sehen möchten. Das betrifft ja uns als Nerds zum Beispiel auch. Wenn wir gucken, bevor Big Bang Theory kam, wie zum Beispiel Nerds repräsentiert worden sind im Fernsehen oder in den Filmen. Also wir hatten immer als Identifikationsfiguren irgendwie den pickligen Typen, der irgendwann mal was mit IT macht und im Keller Rollenspiele spielt.
Ja.
Also dieses typische Klischee. Und jetzt freuen wir uns, dass auch Nerds cool sein können, dass in Stranger Things ganz normale Jugendliche Dungeons & Dragons spielen.
Ja.
Selbst dass die Big Bang-Jungs, auch wenn die bestimmt an manchen Stellen ein bisschen seltsam und problematisch sind, wir wollen ja nicht wieder, wie damals zum Beispiel in dem Film mit Tom Hanks, die Freaks sein, die sich verlieren in einer anderen Welt und dann total abdriften und im Keller hausen. Oder wir wollen nicht die Satanisten sein, wo in den 80er Jahren Leute dachten, Dungeons & Dragons-Spieler sind Satanisten. Und wir sind ja auch froh, dass wir jetzt diese Identifikationsfiguren haben. Und deswegen plädiere ich einfach mal ein bisschen für Toleranz, dass man akzeptiert, dass andere Gruppen sich auch gerne sehen möchten.
Absolut. Also ich bin auch immer irritiert, dass Leute, die selber ja aufgrund ihrer Szenezugehörigkeit irgendwie lange ich würde jetzt nicht sagen, Diskriminierung ausgesetzt, ein bisschen hart, aber zumindest irgendwie nicht so ganz gepasst haben für viele Leute, nicht erkennen, dass andere noch viel krasser eigentlich marginalisiert werden in der Gesellschaft, noch viel krasser irgendwie ausgegrenzt sind und das noch dringender bräuchten eigentlich. Also gerade die Kinder, also die Jugendlichen. Und ich finde da auch zum Beispiel jetzt gerade den neuen Spider-Man zum Beispiel auch ein schönes Beispiel. Da sind die Kids auch Nerds und die dürfen Nerds sein. Die sind trotzdem cool, die haben trotzdem Freunde, die sind nicht ausgeschlossen und irgendwie komisch und seltsam, sondern die gehören voll dazu. Da sind Mädels dabei, da sind People of Color dabei, unterschiedliche Nationalitäten irgendwie vertreten und das macht für mich diesen Film auch aus, das macht ihn auch modern, weil das ist das, was wir aktuell eigentlich brauchen.
Wenn ihr jetzt auch in dieser toxischen Nostalgie schwelgt, dass die ersten nerdigen Trash-Talk-Folgen mit Herbert viel besser waren, dürft ihr das natürlich in die Kommentare schreiben. Ich würde mich aber noch viel mehr freuen, wenn ihr die ELA auffordert, mit mir den notgeilen Trash-Talk zu machen.
Ich weiß nicht, ob ich das möchte.
Ansonsten, ich danke dir ganz herzlich für die erste Folge.
Ich danke dir und ich hoffe, dass es allen Spaß gemacht hat zum Zuhören.
Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß.
Ich auch.
Als nächstes kommt eine Folge, die wir jetzt verschoben haben, extra für diese aktuelle Folge mit der Lea, zum Thema ludonarrative Dissonanz und auch so ein paar Sicherheitsmechaniken mit Paul. Und dann kommt vielleicht noch eine Folge zu einem Kickstarter. Und wenn der aber später kommt, kommt dann schon die nächste Folge mit Elia. Lasst euch überraschen. Auf jeden Fall, die zweite Staffel des Nerdigen Trash Talks geht weiter. We'll be right back.